Bronn konnte diese Woche mit noch einmal Eishockey. Pünktlich auf die sommerliche Temperatur ist endgültig Schluss mit Hockey. Dann reden wir über die deutsche Meisterschaft, die doch noch ein bisschen Gesprächsstoff gibt. Die Superliga ist zu Ende gegangen. Und in Paris läuft ein alter Mann aus der Westschweiz zur Hochform auf. Das und mehr jetzt gerade.
Pro und Konter. Der Sportpodcast auf blick.ch.
Knaller haben wir ein paar.
Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr.
Mit dem Emanuel Gysi.
Völlig unbeeindruckt von allem, was da auf ihn niederprasselt.
Und dem Dino Kessler.
Ist ja hilfreich, wenn man einen hat, der noch ein bisschen etwas erklären kann.
Pro und Konter.
Neue Woche, neues Glück. Wir müssen es wieder einmal sagen. Dino, wie geht's dir?
Gut, sehr gut.
Das freut mich zu hören.
Ist, ich habe Pfingsten überstanden. Ich bin ja kein Freund von Viertig.
Wieso nicht?
Berufskollege, Geschäftskollege, darf ich nicht mehr sagen. Berufskollege Stefan Roth, man sagt, ist ein Freitag, wieso stört dich das?
Ja.
Stimmt, aber ich habe nichts übrig für die kirchlichen Viertig. Ich weiß nicht, was mit der hat die Bibel erfunden, die Viertig. Irgendeiner fährt irgendwo hin oder auf Zeiten oder in die Hölle oder irgendetwas passiert und dann soll man glauben, dass das wirklich passiert ist?
Nein, das darum, muss man nicht. Das wird ja nicht überprüft. Darum feiert
man jetzt das.
Wird ja nicht überprüft, ob du frei machst, weil du glaubst, dass an Ostern Jesu, das wissen wir ja, als Kreuz genagelt worden ist oder auch nicht. Ich glaube, da unterscheiden wir uns. Du bist da näher am Buchstaben vom Gesetz. Und ich sehe das eher pragmatisch. Ich finde, look, sie geben uns frei. Warum sollen wir es nicht nehmen? Warum? Ist eigentlich gar nicht so wichtig. Finde ich nicht von entscheidender Bedeutung.
Ja, gut, da bin ich vielleicht anders gepolt. Ich will wissen, warum das, zum Beispiel die Läden nicht offen sind. Das finde ich sowieso eine Schweinerei am Bürger gegenüber, dass ich am Sonntag nicht kann einkaufen kann. Also ich kann schon, ich wohne ja in der Nähe von einem Bahnhof und dort hat es immer Geschäfte, die offen sind. Ich will aber auch am Sonntag in meinem Coop oder in meinem Migros. Ich verstehe nicht, warum das Geschäfte am Sonntag nicht offen sind. Verstehe ich nicht.
Würde das arme Verkaufspersonal irgendwann muss frei haben?
Ja, aber wer sagt das?
Mir. Das Volk, das Stimmvolk, stimmt regelmässig ab, wenn es um die Liberalisierung von Ladenöffnungszeiten geht zum Beispiel.
Das hätte man gar nicht einführen, weil das ist auch wieder so ein kirchlicher Zwang. Also am siebten Tag sollst du ruhen und darum hat man am Sonntag frei. Warum?
Warum?
Produktivität steigern. Könntest du mehr Leute einstellen, die Schichtbetriebe ab und zu mal am Sonntag arbeiten. Wir arbeiten ja am Sonntag.
Das stimmt, aber wir arbeiten eben gar nicht. Wir dürfen Sportjournalismus machen. Das ist ja nicht wirklich Arbeit, wenn wir ehrlich sind. Das ist eigentlich noch schön. Also die Leute, die uns jetzt zuhören, die hören uns zu, weil sie gerne Sport haben, nimm ja und möglicherweise auch ein bisschen Klamauk. Und die würden wahrscheinlich viel geben, wenn sie den ganzen Tag das dürfen machen, was wir machen dürfen. Im Grundsatz. Vielleicht nicht jedes Detail von unserer Arbeit.
Aber wir wüssten dann schon ein paar Sachen zu erzählen, wo dann
die Materie,
die wir davon abhalten vielleicht.
Möglicherweise. Bezahlung zum Beispiel. Aber die Materie an und für sich ist eine, die sich sehr viele Menschen gerne damit beschäftigen. Und das weiss ich jetzt nicht, ob das auf eine Detailhandelsangestellte auch zutrifft, die für viel weniger Geld als wir muss arbeiten muss. Dort könnte man zum Beispiel ansetzen, einen anständigen Mindestlohn und dann die Ladenöffnungszeiten liberalisieren. Das fände ich schön. Dann können wir von mir aus wieder darüber reden.
Das sollte der Fall sein, schon grundsätzlich. Oder?
Das ist zu wenig, oder?
Verzahlt werden. Viel zu wenig scheinbar, ja.
Was wir jetzt, jetzt schreiben uns sicher diverse Grossverteiler dann an und teilen uns mit, dass sie selbstverständlich auch, was Löhne angeht, Grossverteiler sind.
Die sollen sich schön zurückhalten. mein Tee zum Beispiel auslaufen, das ist einfach ein Lieferunterbruch. Was ist das für eine Information? Earl Grey extra mit Bergamott, Lieferunterbruch. Das ist wahrscheinlich eine Propagandalüge, die wird einfach nicht mehr geliefert. Das heisst Lieferunterbruch. Ich freue mich jetzt darauf, nächste Woche oder auch diese Woche schon, den Tee wieder zu holen im Migros. Wenn es den nicht mehr gibt, dann gibt es Rabatt.
Kannst du den online nicht bestellen? Da gibt es sogar Rabatt.
Nein, Rabatt. Rabatt will ich nicht.
Online in grossen Mengen nicht bestellen.
Dann gibt es einen Aufstand. Dann gehe ich demonstrieren am Limmerplatz vor dem Migros-Hochhaus. Für Earl Grey.
Freue ich mich sehr, wenn das so ist. Ich würde dich dann
immer
besuchen.
Immer mein Zeug lassen zum Auslaufen.
Würde ich dann besuchen und dir irgendeine GoP-Tee-Mischung bringen zur Stärkung, dass du auch durch
den Hebst bei
deiner Protestaktion. Du wirfst dann mit Teebeutel, oder was macht
Beutel
man da?
Schon, aber kein Teebeutel, ich werfe mit blauen Farbbeutel nachher auf die Fassade.
Wieso blau?
Weil der Tee auch blau Aha. ist. Also Earl Grey ist von Tetley, eine englische Marke. Mhm. So gute Beutel, die man mit so Bändeln kannst du dann nachher auseinanderziehen und ausdrucken. Sollte man aber nicht machen, weil dann Teeblätter eigentlich verletzt werden.
Du würdest,
ich mache es zwischendurch, weil ich es vergesse, dass man es nicht machen sollte. Aber ich bin ratlos. Wenn der Tee ausläuft, also wenn es den nicht mehr gibt, wenn es nicht nur ein Unterbruch ist, sondern ein Stopp, bin ich ratlos nachher. Weil ich den Tee mit Abstand am liebsten habe. Ja, und doch. Ich trinke viel Tee.
Kann ich dir jetzt schlecht weiterhelfen, ehrlich gesagt. Ja. Aber vielleicht jemand von unseren Hörerinnen oder Hörern hat einen Tipp. Tee, was ist es? Bergamotte?
Ja, Earl Grey extra. Einfach mit Bergamott-Infusion.
Okay.
Aber ich will nichts hören von, du musst halt dort und den laden, der hat
ja,
etwas
doch.
Anderes.
Doch.
Nein, ich will auch nicht irgendetwas
du musst dir vielleicht jetzt
abfüllen. Es gibt ja die richtigen Teeliebhaber, also die distinguierten Teekenner, wo das Spezialgeschäft, wo dann richtig gehst, go, richtigen Tee, offen, kannst du abfüllen.
Aber
das will ich aber nicht.
Warum nicht? Einen kleinen Teeladen unterstützen. Stichwort Mindestlohn.
Jetzt kommst du mir noch so.
Ja, soziales Gewissen.
Und ja, so. Ja, gut, aber das muss ja auch mit ein bisschen Pragmatismus verbunden sein. Also wo ist denn der Teeladen? Okay, aber ich fahre jetzt nicht eine halbe Stunde, um Tee holen. Mhm. Ja gut, vielleicht würde ich es machen. Mal.
Ja, wie gesagt, Online-Versand.
Also offen für Vorschläge. Okay, aber es muss schon Sinn machen. Also ich fahre nicht auf Bern zum Beispiel.
Ah, sagen wir jetzt Schwammendingen oder so von
Jürgen.
Das würdest du machen?
Ja, ja.
Gut. Ja. Gestern bin ich durch Schwammendingen gefahren, festgestellt, wie du in der Pandemie einmal verzählt hast, da sind mir deine Worte wieder eingefallen, das heig noch ein schöner Dorfkern, der alte Dorfkern. Habe ich damals nicht geglaubt, gestern musste ich sagen, stimmt wahrscheinlich schon. Also Schwammendingen, jetzt auch von meiner Stelle, von meiner Seite empfohlen, was wahrscheinlich jetzt wirklich gar nicht mehr interessiert, aber wer weiß? Wer weiß? Was kann ich sagen? Ah, nur etwas wollte ich noch anmerken, ist mir vorhin eingefallen, wo du beklagt hast, dass am 7. Tag nicht geschafft wird. Studien haben ergeben, dass es für eine Gesellschaft gut ist, tatsächlich, wenn möglichst viele Leute am gleichen Tag frei haben. Das tut offenbar das Zusammengehörigkeitsgefühl, das Gemeinschaftsgefühl stärken. Findet man zum Beispiel raus in Ländern wie Schweden, in den skandinavischen Ländern, wo im Sommer zum Teil praktisch nichts läuft, weil einfach alle irgendwo ja, in meiner romantischen Vorstellung mindestens in einem rot-weiß angemalten Blockhaus im Wald oder am Meer oder an einem See sind. Und dann das öffentliche Leben mehr oder weniger ruht. Man kommt nichts erledigt über das. Ist offenbar sehr gut für die Volkspsyche. Vielleicht ist das auch noch ein Gedanke wert.
Ja. Das sind übliche Ferien, dann handelsübliche, oder?
Mhm. Ja, ja, der Schwede macht im Sommer lang Ferien. Scheinbar. Kann ich mir sagen.
Ja. Sind das nicht auch die, die darüber nachdenken oder das schon eingeführt haben, 4 Tage Woche? Also, dass man nur noch 4 Tage
schafft. Sind das nicht die Franzosen, die das schon seit Jahrzehnten erfolgreich praktizieren?
Nein, die wollen 2 Tage Woche, weil sie 3 Tage Woche haben schon. Und sie müssen mittlerweile bis 62 geschafft.
Fortschritt ist unaufhaltsam, absolut.
Gut, das ist die nach mir die Sintflut-Ideologie. Das geht auch.
Womit
man kann sagen, es ist richtig oder falsch, natürlich, aber die sagen, wir müssen jetzt das ganze Leben nur schaffen, sondern irgendwann auch mal, ich weiß auch nicht, was dann genau genossen wird.
Ja, das nicht schaffen.
Alter wird dann genossen.
Klar. Und je früher, als du das Alter kannst geniessen, desto jünger bist du. Im Alter, was ja den Genussfaktor dann wieder verstärkt. Also eigentlich gar nicht dumm. Ja. Jetzt rein aus egoistischer Perspektive. Aber volkswirtschaftlich, ich glaube, da sind wir die Falschen zum volkswirtschaftlichen Thema. Weiß, oder schon?
Wir sind grundsätzlich bei jedem Thema die gut dabei. Wir tun auf jeden Fall so. Also mitreden können wir sicher. Ob wir mehr wissen als andere, wahrscheinlich nicht. Aber
aber überall
ein bisschen. Wissen auch nicht viel mehr.
Ein bisschen oder genug, dass man nicken, wissend lächeln und so Stichwort geben, dass es gegenüber einfach weiterredet und das Gefühl hat, es werde verstanden. Wenn wir zum Sport kommen. Und jetzt zum Sport.
Machen wir.
Also komm.
Versprochen.
Stichwort Sinnflut. Nein, Schiffbruch ist eigentlich eher Stichwort. Die Schweizer Hockey-Nazi. Vor einer Woche haben wir an dieser Stelle noch vorgeschaut und uns überlegt, was passiert, wenn wir gegen Deutschland spielen. Gegen die haben wir noch immer verloren zuletzt, wenn es hart auf hart geht. Dann ist der Donnerstag gekommen. Sie waren sehr optimistisch. Es ist hart auf hart gekommen.
Und es ist wieder das Gleiche passiert wie letztes Mal. Nicht ganz genau das Gleiche. Also.
Aber es war eigentlich deutlicher gewesen als letztes Mal, oder?
Ja, weil letztes Mal haben wir, glaube ich, 2-0 geführt und hat dann aus Angst vor der eigenen Courage aufgehört zu spielen. Und das Mal hat man irgendwie gar nicht richtig angefangen zu spielen.
Das Mal hat man angefangen, hat
ein bisschen also Druck gemacht.
Einen munteren Aufgalopp, dann hat der Robert Meyer einen Schuss aufs Goal bekommen und auch ins Goal bekommen, der nicht ins Goal reingehen sollte. Eigentlich unter keinen Umständen auf diesem Niveau. Und dann haben die Deutschen geführt. Und das Spiel von der Schweizer ist auseinandergefallen, würde ich jetzt einfach mal so flapsig sagen. Man hat dann ausgeglichen, aber auch das hat nicht wirklich etwas genützt. Also man hat die Leichtigkeit nie gefunden, die man vorher trainiert hat. Am Schluss steht eine klare Niederlage, jetzt vom Resultat her eigentlich nicht, aber wenn man das Spiel sieht, man hat in dem letzten Drittel bis auf eine Chance vom J.J. Moser, wo aus bester Position irgendwie plötzlich noch umgekehrt ist und am Böck vorbeigeschlagen hat.
Er ist irgendwie stecken geblieben mit dem Schlitz und hat sich dann selber wie ein Bein gestellt.
Also eine Szene, die zu dem Spiel gepasst hat, das war eigentlich die Chance gewesen für die Schweizer, noch einmal herzukommen. Die haben sie nicht genützt und dann ist das Spiel irgendwie ausgefranst.
Ja.
Und man ist ausgeschieden, relativ sang- und klanglos, wieder gegen Deutschland, wieder in einem Viertelfinale, jetzt der fünfte Viertelfinale in Folge, wo der Patrick Fischer verliert. Was uns unweigerlich zur Frage führt, schicken wir den jetzt zum Fischen, den Fischer?
Ja, irgendwann muss es Konsequenzen geben, oder? Man redet ja so schön davon, dass man Leistungskultur aufbaut. Zur Leistungskultur gehören Forderungen, Pläne und so weiter, aber auch Kommunikation gehört dazu. Und ja, die Aussage, man will eine Medaille und das muss das Ziel sein, das ist schon richtig. Ich weiß nicht, ob man es so offensiv kommunizieren sollte. Jedes Mal, weil die Leute glauben das und wenn nachher ein Ergebnis sehen, setzt die selber auch unter Druck. Ich finde es persönlich gut, wenn man von dem Viertelfinalziel intern wegkommt, weil ich glaube, man hat gemerkt, das Viertelfinal, das ist eine konstruierte Sorge, dass man den nicht mehr erreicht. Aber es ist ein riesen Schritt, um den eben zu gewinnen. Und man hat jetzt gesehen, irgendetwas hat nicht mehr funktioniert, was in dem Viertelfinal gegen Deutschland gegangen ist. Da hat man mittlerweile einen Knacks. Also das ist ein Viertelfinale, der macht einem Angst, hast du das Gefühl, egal gegen wer man spielt, gegen Deutschland sowieso dabei. Ich meine, in der Vorrunde, das ist ja auch WM, also es ist nicht so wahnsinnig etwas anderes. Oder? Ja, spielst du dann gegen einen aus der anderen Gruppe, aber die Deutschen sind ja an und für sich nicht besser als Kanada oder Tschechien. Die sind eine Mannschaft, die man geschlagen hat in der Vorrunde, zum Teil in Spielen, wo man musste reagieren. Man sieht, die Mannschaft kann reagieren. Wieso kann sie es nicht, wenn auf der anderen Seite die Deutschen stehen oder wenn es heisst Viertelfinale. Ich glaube, psychologisch ist es nicht so einfach. Man kann nicht einfach sagen, ja, vergessen doch, dass es ein Viertelfinale ist. Ich glaube, wenn du den Knacks mal drin hast, musst du darauf warten, dass du mal einen gewinnst. Und das ist nicht so einfach, weil wenn du einfach so mal einen gewinnen würdest, hättest du den Knacks nicht. Was ich aber sagen muss, ich würde Fischer nicht entlassen, ich würde sagen, erstens mal, macht er meiner Meinung nach wirklich einen guten Job. Natürlich gibt es zwischendurch Fehler, wie wenn man den Giannoni hat, dann muss man ihn auch einsehen. Das verstehe ich nicht. Also wirklich, der Giannoni, der Meier hat eine gute Saison gespielt, aber der Giannoni ist der Giannoni. Und wenn du den hast, musst du den einsetzen in einem Viertelfinale und nicht der Robert Meier. Das ist von mir aus gesehen. Ich weiß nicht, ob das mit der Mannschaft abgesprochen war oder mit dem Captain-Team oder hat man da rausgespürt, die Mannschaft fühlt sich auch mit dem Meier wohl, wahrscheinlich schon, aber im gleichen Ausmaß wie mit dem Giannoni. Ich weiß es nicht. Von mir aus ist das ein Fehler. Natürlich hast du mit dem Giannoni auch schon Viertelfinale verloren, aber das hast du mit jedem Goal. Also, wie viel haben wir gewonnen in den letzten 10 Jahren? 2 Viertelfinale hat man gewonnen, oder? Richtig. Ja, 13.
Müsste. Ja, geht gerade noch in die Statistik.
Wenn man es so anschaut. Also, es sind nicht viele, aber. Eben, die ganze Geschichte hängt ein bisschen davon ab, wo man herkommt. Also die Schweiz ist 7. hat jetzt in der Weltrangliste gewesen, vor der WM, hat dann die WM als 5. abgeschlossen. Das heisst, du bist nicht Top 4, dann ist es eigentlich vermessen zu erwarten, dass du in den Halbfinale kommst. Und das jedes Jahr, weil wenn das logisch wäre, dann wärst du eigentlich unter den Top 4 und Top 4 besten Mannschaften. Als Siebter, ja, bist du im Viertelfinale und scheiterst dann. Das ist eigentlich die Lesart, die man muss daraus ziehen muss, oder? Und als Fünfter bist du auch gescheitert, bist nicht in den Top 4. Die Realität ist ja nicht die, dass wir sagen, könnte man in eine Top 4 Nation, wo soll die Legitimation herkommen? Also, ich wüsste nicht, wie man das erklären sollte. Darum finde ich, es ist richtig, wenn man viel von sich selber erwartet, aber man sollte das nicht so offensiv kommunizieren, damit der Druck nicht so gross wird.
Aber muss man das Ziel nicht intelligenter setzen? Muss man nicht sagen, jetzt in einem Jahr wie dem, wo die Voraussetzungen, und das ist ja der Fluch von dieser Hockey-WM, man weiss nie im Voraus genau, wer kommt, wer ist gesund, von den Spielern, die in Nordamerika engagiert sind, weil sie entweder eben Verletzungen aus der Saison mitbringen, weil sie Vertragssituationen haben, die es verunmöglichen, dass sie spielen. Grössere Nationen haben jetzt, zu Schweden zum Beispiel, ein Problem mit der Versicherungssumme für gewisse Spieler, die man nicht wollte, aufbringen. Dann gibt es noch die, die noch engagiert sind, weil sie in den NHL Playoffs noch spielen. Das heisst, es ist auch Jahr ein anderes Turnier. Müsste man nicht sagen, wir geben das Ziel im Prinzip am Tag, wo die Kaderlisten müssen gefixt werden. Wir geben das Ziel dem bekannt. Und dann müssen wir sagen, diese Saison, wir haben eine sehr gute Mannschaft. Klar sind nicht ganz alle Titular dabei. Also Timo Meier zum Beispiel gefällt von New Jersey, der genau aus vertraglichen Gründen nicht kommt. Also nicht, weil es in seinem Vertrag wird stehen, dass er nicht kommen darf, sondern weil er einen neuen Vertrag wird unterschreiben demnächst und den nicht gefährden will, indem er sich irgendwie noch eine Verletzung zuzieht bei einem Turnier, wo er ja, für Ruhm und Ehre nur spielt. Ist auch kein Einzelfall, also das ist sehr verbreitet, dass man das so macht. Mhm. Aber man hat Spieler wie Nico Hischier, Fiala, Nino Niederreiter dabei, man hat die auf und ab geklärt. Also man hat wirklich, außer ja, man kann sagen, Josi und Meier fehlen in dem Sinn für die bestmögliche Mannschaft. Klar, Nakira Schmid hätten wir auch gerne gehabt, aber du weißt, was ich versuche zu sagen. Und so eine Mannschaft muss doch in der Lage sein, mehr zu reissen als ein Team, das dann, wenn jetzt New Jersey noch eine Runde weiterkommt, dann sind die nicht dabei. Dann ist, keine Ahnung, vielleicht ein Nino mit Winnipeg auch weiter in den Playoffs und dann spielen plötzlich andere Spieler. Ich glaube, dann ist ein Viertelfinale aus. Dann ist ein Viertelfinale ein Minimalziel und dann ein Ausscheiden zufriedenstellend. Ich habe das Gefühl, mit dieser Mannschaft jetzt, die sich dann misst mit kanadischen Mannschaften, die zum Teil oder Amerikaner, die zum Teil noch College-Spieler drin haben, klar sind die sehr talentiert, das ist logisch, oder? Aber die haben jetzt nicht viele Spieler aus der allerersten Garnitur gehabt. Also ich glaube, Kanadier, wenn man ehrlich ist, kennen, oder ich weiß nicht, übersehe ich einen, ich glaube es nicht. Also ja, Tyler Toffoli war der Captain, das ist ein guter NHL-Spieler, aber das ist jetzt nicht jemand, wo man sagt, wow, der Tyler Toffoli, von dem träume ich zur Nacht, oder? Also, und darum finde ich die, was man nicht sieht, der Dino schüttelt, irritiert den Kopf.
Also, es hat noch
andere Spiele. Ich kann mir vorstellen, dass jemand von Tyler Toffoli könnte träumen.
Man könnte von Mackenzie Weegar träumen.
Das stimmt, ja. Und Calgary gelandet ist.
Involviert war in einem sogenannten Blockbuster-Trade. Es hat schon ein paar, natürlich, aber ich glaube, das wird in Zukunft auch Tendenz sein, dass nicht mehr absolute Topstars kommen an die WM. Ich glaube, man hat es ein bisschen gesehen. Es ist halt wirklich, ja, ich weiß, es wiederholt sich, aber es ist jedes Jahr und für Kanadier, die freuen sich dann schon, wenn sie Weltmeister werden, aber so, die Bedeutung ist halt schon, eben durch das Repetitive ist Bedeutung halt verschwindend klein für sie, oder? Sie kommen, weil es mehr oder weniger mühen, weil sie das mal abgemacht haben. Ich könnte mir vorstellen, dass die irgendwann sagen, wir lassen keine NHL-Profis mehr gehen. Also, da müssen wir ein attraktiveres Umfeld schaffen. Vielleicht muss man bei der Heidschef überlegen, ob man den Modus muss ändern muss. Man hat auch viele Matches gesehen, wo es fast keine Zuschauer hat. Also Hallen mit 10'000 Plätzen, wo dann sehr viele Spiele sind mit 2'000, 3'000 Zuschauern. Man muss sagen, das Produkt, das musst du verkaufen können. Wenn du das nicht verkaufen kannst, und zwar alle Spiele, dann machst du etwas falsch. Da muss irgendetwas gehen. Also wenn die Schweiz, Norwegen hatte, ich glaube, 2'500 Zuschauer oder so.
Aber wer soll das auch schauen?
Ja.
Im Mai? In Riga?
Das ist meine Frage, oder? Wie weit zurück musst du gehen, bis du nur noch ein Spiel hast, wo jeder sagt, jeder Letzte sagt, will ich unbedingt schauen. Mhm. Gibt es wahrscheinlich nicht allzu viele Partien, oder? Wenn die eigene Mannschaft spielt, aber wenn nachher in den unteren Bereich bist, wenn nachher, sagen Sie, nichts gegen niemanden, aber wenn Ungarn gegen Österreich spielt, sage ich jetzt mal, je nachdem, in welchem Land das bist, interessiert das halt nicht so viele Leute. Vielleicht müssen wir sagen, brauchen wir 16 Mannschaften? Ich würde auf 12 Mannschaften, aber die ersten vier, die spielen im Viertelfinale und die zwei, die es nicht schaffen, pro Gruppe, die steigen ab. Dann hast du eine andere Durchmischung, hast irgendwie den Abstieg auch ein bisschen, ja, tönt nicht so wahnsinnig dramatisch. Jetzt hat man das Gefühl, es sind immer die gleichen. Und
vier Absteiger jedes Jahr. Das
ist super.
Das ist spektakulär. Die
Premier League hat drei jedes Jahr, oder?
Ja, das,
das trifft die Leute das noch anders. Dort.
Ja, das ist wahr.
Aber der Fischer.
Kommen wir zurück zum Fischer.
Ja, genau. Erstens mal kostet es viel Geld, wenn du jetzt ein Jahr Vertrag zweitens, wenn du willst, eine Schweizer, ich finde es eine gute Idee, dass man Schweizer hat als Nazi-Coach, dann müsstest du sagen, wer könnte das machen?
Ja.
Mit dem System, das wir haben, dass der Nazi-Coach das muss fix angestellt
sein. Christian Wohlwend hat Zeit.
Ja.
Das ist einer, der bei den U-Nationalmannschaften schon erfolgreich gearbeitet hat.
Ja.
Hat das Mitglied im Patrick Fischer, im Trainerstab schon gewirkt.
Ich weiß einfach nicht, ob der noch vermittelbar ist oder jetzt geht. Das weiß ich nicht.
Warum?
Nach den Erfahrungen in Davos. Ja, weil man irgendwie ja gesagt hat, sportlich hat er zwar funktioniert, aber sein Verhalten ist nicht immer dem entsprochen, was man sich auch vorgestellt hat bei Davos. Ich weiß nicht, ob das bei der Nazi anders wäre oder ob es einfach noch ein bisschen Zeit braucht, keine Ahnung. Aber ich finde, Fischer macht eigentlich einen guten Job, hat auch eine gute Ausstrahlung, hat die richtigen Ideen. Ich finde, das, was er auf dem Eis spielen lässt, ist in der Regel. Entspricht dem, was man sieht auf dem Parkett. Also es ist nicht so, dass er nicht up to the task wäre, überhaupt nicht. Ich finde, der macht eine gute Falle dort. Natürlich passieren auch Fehler, was ich nicht verstehe. Eben, ist zum Beispiel ein Entscheid, wie Giannoni rauslassen, wenn man ihn schon hat. Oder dem anderen kann ich nicht auf die Spur gehen, sodass man im Viertelfinale plötzlich Barrieren im Kopf hat.
Eben das Problem... Das habe ich mit dem Fischer, oder? Also das haben wir an dieser Stelle schon viel gesagt. Es ist gut, dass man versucht, ein positives Hockey zum Beispiel zu spielen, dass man Lust am Spiel hat. So bringt man eben auch die Spieler aus der NHL dazu, wollen zu kommen. Und es macht auch Spass zum Zuschauen, wenn es funktioniert. Aber die wiederholten Viertelfinalniederlagen, dazu muss man sagen, zwischendurch hat es einmal noch eine Silbermedaille gegeben in Kopenhagen, ist das gewesen. 2018. Also, seither haben wir fünfmal Viertelfinale verloren. Vorher auch schon einmal gegen Deutschland bei Olympia. 18, dann ist es übergekommen. Seither wieder im Prinzip die Viertelfinale-Durchstrecke. Ich habe dort den Eindruck, man steht schon an. Also, wenn man gegen Deutschland dermaßen auf verlorenen Posten ist, plötzlich, nachdem man ja eigentlich vor zwei Jahren eben auch gemerkt hat, okay, wir haben irgendwie den Schalter im Kopf und man hat auch bewusst versucht, Personal zu finden, oder auf Personal zu setzen, wo bewusst eben nicht wie das Kaninchen vor der Schlange in so Momenten dann reagiert. Und jetzt ist man wieder an diesem Punkt. Und ich glaube, man kann es eben nicht allein am Goalie festmachen, weil man hat... Also,
nein, natürlich nicht.
Klar ist, dass es full sei und klar hilft das nichts, wenn der Goalie in einem Match, wo eh ja, halt ein K.O.-Spiel ist, gerade mal einen Fort, den er muss haben. Aber man hat nachher ausgeglichen, man hat nachher eigentlich die Chance gehabt. Der Meier ist auch sicherer geworden mit zunehmendem Spiel. Also ich gehe davon aus, dass man dann im Halbfinale wieder gewechselt hat nach dem Auftritt. Aber ja, das ist jetzt auch eh müßig.
Mhm.
Und dass man es nicht anbringt gegen eine Mannschaft wie Deutschland, die solides Handwerk liefert, gut arbeitet, sehr, sehr seriös eine Idee hatte und die durchgezogen hat. Aber dass man diese Lösungen irgendwie nicht anbekommt, jetzt zum wiederholten Mal, obwohl keine Überraschung kommt, also es ist da nicht irgendein Kniff ausgepackt worden von den Deutschen, den man noch nie gesehen hat. Das, finde ich, muss schon hinterfragt werden.
Ich finde auch, das muss man gut analysieren. Es hat ja auch wieder angeschlagene und kranke Spieler gehabt, haben wir letztes Jahr schon gehabt, im Viertelfinale. Ausgerechnet, muss man sagen, das war ein Magengrippe, ich weiß nicht, ob das letzte Mal Magen-Darm-Grippe war, so etwas. Natürlich, wenn man so eine Turniermannschaft lang zusammen ist, kann so etwas passieren, wenn du mal so ein Virus oder Bakterien drin hast, ja, bis es merkst, ist wahrscheinlich schon zu spät und andere haben sich noch angesteckt. Hundertprozentig verhindern kann man das nicht, aber wenn es gehäuft auftritt und immer dann, wenn es im Viertelfinale geht, muss man sich vielleicht schon fragen, gibt es eine gewisse Regelmäßigkeit, wo man sagen kann, dort machen wir irgendetwas falsch. Glaube ich jetzt nicht, aber es wäre ja nicht, da wäre so etwas so Offensichtliches, wo du sagen müsstest, ja, aber sind denn nie noch zu retten? Das sollte ja nicht sein, oder?
Ja, vielleicht.
Also, sind da gerade Tiramisu essen zu reigen? Oder weiß ich was.
Was ist die lokale Spezialität? Eierspeis, lettische Eierspeis, die lokale, keine Ahnung.
Ja, das könnte ja ein Zufall, ja.
Nicht zu lange aufhalten damit. Also wir einigen uns, Fischer muss noch nicht fischen.
Ich würde sagen, man hat noch ein Jahr Vertrag. Vertrag nicht vorzeitig verlängern, auf keinen Fall. Schauen, was nächstes Jahr passiert im Viertelfinale. Vielleicht ist dann, bist du dann so weit, dass du spürst, jetzt ist die Zeit, jetzt brauchen wir einen neuen dort. Und dann muss man dann halt schauen, wer es ist. Aber es kann ja auch sein, das ist nicht einmal, das ist nicht einmal grob falsch, wenn man sich abnützt. Oder? Das kann es in einer Beziehung ja geben. Dass man dann sagen, jetzt kommen wir nicht mehr weiter. Jetzt sehen wir einen Schlussstrich und schauen weiter. Würde ich aber schade finden, weil, wie gesagt, da läuft ein Haufen gut. Und eben, wir freuen uns einmal auch über die hervorragenden Vorrunden. Das darf man auch nicht vergessen. Nur ist halt, am Schluss steht dann die Enttäuschung. Und mit dem gehst du dann in den Sommer. Und das, ja, man müsste schon, also es muss möglich sein. Wenn du ein Viertelfinalgegner kannst aussuchen, dann würdest du wahrscheinlich immer sagen, ja, wir nehmen gerne die Deutschen. Offiziell würdest du das nicht sagen.
Nicht.
Aber was ist denn die Alternative? Gegen die Amerikaner ist letztes Jahr gleich rausgekommen. Die Finnen sind in der Regel, die Schweden sowieso nicht. Also, wenn es ein Wunschkonzert wäre, wären wir wahrscheinlich dann schnell wieder bei den Deutschen, weil man dann sagt, ja gut, aber natürlich sind die auch gut, das hat man jetzt gesehen, die sind auch im Finale gekommen, wie wir vor 5 Jahren. Haben die Silbermedaille geholt, wie wir vor 5 Jahren. Der Gegner muss ja ernst nehmen. Und gleich hat man das Gefühl, wenn, dann die. Aber genau gegen die ausgerechnet nicht.
Weißt du, was würde helfen? Apropos Fischer. Patrick Fischer soll doch mal Urs Fischer anrufen. Der ist jetzt seit 5 Jahren in Berlin, Union Berlin, am Trainieren auf dem Fußballplatz. Für die sich nur für Eishockey interessieren. Und macht dort einen wahnsinnigen Job. Aus der 2. Bundesliga aufgestiegen, Klasse gehabt, Conference League, Europa League, jetzt Champions League Qualifikation. Wenn einer weiss, wenn ein Fischer weiss, wie man die Deutschen schlägt.
Der gewinnt die ganze Zeit gegen die Deutschen.
Ja, also der kann ja nicht, er kann nicht kommen, weil er hat im Normalfall Meisterschaft, wenn die Hockey-WM ist. Aber mindestens sein Wissen, so wie ich jetzt den Urs Fischer würde einschätzen auf Distanz, der ist doch bereit, für mindestens in einer fremden Sportart sein Wissen ein bisschen weiterzugeben. Und ich sollte die Fischer einfach zusammen mal sich kurz schließen. Und dann Köpenick-Zug-Connection muss da spielen.
Könntest du mal vorschlagen.
Und dann wer weiß, vielleicht führt das dann, vielleicht führt das zum gewünschten Erfolg. Ich würde es versuchen. Würdest du das weitergeben?
Ich gebe es mal weiter, ja.
Das wäre schön.
Versuchen wir es.
Womit wir schon beim Fußball wären.
Das ist nicht so ein geschmeidiger Übergang gewesen. Den haben wir auch schon geschmeidiger hergebracht.
Was willst denn du? Wie hättest du es denn du gemacht? Herr Moderator.
Offensichtlich ist mir auch nichts eingefallen.
Also jetzt haben wir es definitiv
verdatelt.
Jetzt haben wir es
in den Stock gebracht.
Schon lange gut.
Das ja, gut.
Ein Gestotter ist es ja sowieso
meistens. Ja, wir sind bei Urs Fischer gewesen. Das ist ja eigentlich schon Bundesliga.
Ja.
Und dann ist aber Dortmund...
Ist auch Bundesliga.
Passt irgendwie nicht, weil... Die wissen ja nicht, wie man gewinnt.
Die sind eigentlich wie die Schweizer Nazi. Borussia Dortmund, Nazi, die eine gute Vorrunde spielt, dann muss man noch ein Match gewinnen, um das Ziel zu erreichen. Mit der Schweizer Nazi ist das Halbfinale. Und man weiss, es trennt uns noch ein Spiel. Und dann verkackt man es aber wirklich glorios. Also, geht für die Schweizer Eishockey-Nazi in diesem Match gegen Deutschland, geht auch für Borussia Dortmund im 34. Bundesliga-Saisonspiel gegen Mainz, wo man gewusst hat, wenn wir in diesen Match reingehen, wenn wir den Match einfach gewinnen, sind wir deutscher Meister. Zum ersten Mal seit 10 Jahren nicht Bayern, wo Meister wird. Und dann, ich bin wirklich angehockt, schön, Samstagnachmittag, 15:30 Uhr, Fernseher angelassen, nur den Dortmund-Match geschaut. Also, ich wollte schon wissen, wie es in Köln steht, wo Bayern München parallel hat müssen spielen. Aber ich fand jetzt, Dortmund muss einfach den Job machen. Dann kann nichts mehr schief gehen. Und haben wir das anschauen. Das war Wahnsinn. Also die Stimmung wirklich sensationell in diesem Signal Iduna Park, wie es Westfalenstadion schändlicherweise mittlerweile heisst. Und das ist, es war wirklich alles angerichtet gewesen. Man hatte das Gefühl gehabt, die Leute waren am Anfang da gewesen und die Mannschaft hat einfach nicht auf den Platz gebracht, was sie hätte müssen auf den Platz bringen. Jetzt ist Mainz ist nicht Laufkundschaft, hat aber viermal verloren vorher. Also hat eigentlich so ein bisschen die Luft nicht mehr gehabt Ende Saison. Was vielleicht auch dazu geführt hat, beim einen oder anderen Dortmunder, zu sagen, ja, okay, also gegen die müsste es jetzt eigentlich länger, ist der richtige Moment, um gegen die zu spielen. Und dann hat man es aber wirklich fertig gebracht. Standardsituation, Kopfballgoal. Sebastian Haller, der nicht so gut aussieht, Haller nachher gerade noch einmal nicht gut ausgesehen, als er den Penalty verschießt. Und dann kassiert man es 0-2, in der, ich glaube, 24., 25. Minute. Und von dort an, also es ist vorher schon wenig gegangen und von dort an ist es nachher richtig düster gewesen. Man konnte zuschauen, wie die, also man hat wirklich so eigentlich 11 Fragezeichen gesehen auf dem Platz. Für den Rest von der Spieldauer, klar, es hat dann das Aufbäumen gegeben, es hat auch tatsächlich gute Einwechslungen gegeben vom Trainer, vom Edin Terzic, der mit dem Gio Reyna und dem Herr Duronville aus Belgien zwei, ja, so Pausenplatz-Fussbauer ein bisschen vom Typ her reingebracht hat. Und das hat etwas genützt, weil die Mainzer, die sich so eingemauert haben hinten, die hat man 1-zu-1-Duell ja, müssen herausfordern und dann bezwingen. Das hat tatsächlich für Chancen gesorgt. Besser gewesen als die ewigen Flanken, die man einfach von links und rechts reingeschlagen hat in der ersten Halbzeit, recht fantasielos. Aber am Schluss ist es schon verdammt wenig gewesen, was Dortmund zeigt. Und parallel Bayern München, wo früh in Führung geht, 1-0. Nachher, ich glaube, 2-0 geführt hat, ganz kurz, bis man gemerkt hat, ah, Handspiel.
Leroy Sané, ja.
Die Goal wieder zurückgenommen. Dann Kölner Ausgleich, ein Penalty, wo man, glaube auch darüber diskutieren kann. Aber 9 Minuten vor Schluss, 1-1, Dortmund im Stadion jubeln sein, weil man plötzlich Meister wäre, weil Bayern nicht muss gewinnen, um überhaupt eine Chance zu haben, um an Dortmund vorbeiziehen. Und dann macht der gross Jamal Musiala, einer von meinen Lieblingsspielern tatsächlich, eine Minute vor Schluss, also in der 89. Nachspielzeit lassen wir jetzt einfach mal weg. Für die Dramaturgie von dem Ganzen. Das 2-1 für Bayern München und die Sache ist, ja, mehr oder weniger gelesen, Dortmund hat er natürlich noch Zeit gehabt, so etwas aufzuholen, aber es war teuer.
Da muss man sich nicht wundern, also wenn man das nicht herbringt. Am Schluss hast du nochmal die Chance, Bayern eigentlich den Weg bereitet mit dem, was ist es gewesen, 1-3, haben sie verloren gegen Leipzig.
Genau, das letzte Spiel, letzte Woche.
Wo Dortmund wieder führen kannst. Und wenn du dann im Heimspiel Mainz nicht schlägst, du hast es schon gesagt, nichts gegen Mainz, aber wenn du Meister werden willst, ja, dann musst du das Spiel halt gewinnen. Aber meine, Bayern hat jetzt die schlechteste Saison seit 2-7 gehabt, am Schluss, punktemässig, bezüglich Rummel und Unruhe im Club, ein bisschen mehr als sonst. Richtig ruhig ist es dort nie.
Aber schon deutlich unruhiger gewesen.
Deutlich unruhiger als sonst, ja. Mit dem Trainerwechsel und wo ein bisschen Getöse verursacht hat. Und gleich schaffst du es nicht. Ich meine, Dortmund war schon unter der Lage, um überhaupt noch Meister werden können. Wieder einmal, weil Bayern einfach so eine schlechte Saison hat. Mit zum Teil wirklich auch Sachen, wo man sagen muss, ja, das kann nicht gut gehen. Da muss auch irgendwann reagiert die Mannschaft auf diese Sachen. Logischerweise kannst du nicht einfach durchlaufen und dann bringst du es gleich nicht fertig. Aber auch mir hat es zum Teil nicht gepasst. Also der Watzke geht mir eh.
Wo
fühlt, wenn ich den sehe, fühlt es sich an wie gegen das Feld bürstet irgendwie. Man will es nicht haben, will nicht heranschauen. Auch zum Teil die Dortmunder, also auch der Terzic, der sich verhalten hat oder Favre entlassen worden ist. Sehr illoyal. So.
Wieso? Was hat er
gemacht? Nicht, dass er als Assistent übernommen hat, das kann man machen, das finde ich, ist nicht, sollte nicht Stein gemeißelt sein. Aber er hat dann betont, dass man eben jetzt den Mentalitätswechsel muss herführen muss und dass es nur an dem liegt, dass man halt beim Favre zu wenig, ja, man ist zu wenig frech gewesen, zu wenig laut, zu wenig willensstark, irgendwie so, dass man hat es dann so hergestellt, der Favre, ja, mit seinem technischen Fußball natürlich kusche so nicht weiter. So, jetzt hat er es selber zweimal versucht und nicht hergebracht. Also, ja, mit dieser Mentalität. Das hat mit dem Favre nichts zu tun. Das finde ich ein bisschen schäbig, muss ich ehrlich sagen. Darum, ich glaube dem auch nicht viel. Die Aussagen von dem, die wirken wie vom Zettel abgelesen, das ist alles so ein bisschen aufgesetzt. Der will so ein bisschen der sein, eben, der ehrliche Schaffer dort aus dem Ruhrpott. Kaufen wir nicht ab.
Das ist lustig, darum, weil ich kaufe ihm das total.
Ich kaufe ihm es überhaupt nicht ab. Das sind eben die Aussagen. Das Weinerliche, dann, wo der starke Mann, der jetzt so erschüttert ist durch die Vorkommnisse. Aber wir gehen nicht auf. Ja, wenn Bayern eine normale Saison hat, dann ist Dortmund mit grossem Abstand 2.
Ja gut,
aber... Man muss keine Sorgen machen.
Was sollen wir auch sagen?
Also die enttäuschten Dortmunder Fratzen, die haben mir sehr gepasst, sagen wir so.
Das ist gemein.
Ich bin nicht für die, wieso
gemein.
Das ist gemein. Das ist Sport, einer gewinnt, der andere verliert. Aber wenn man so das Maul so voll nimmt und immer wieder sagt, jetzt haben wir die Mentalität, wenn es dann an dem liegt. Nein. Haben wir nicht.
Marco Reus kommt mir da
ins. Es gibt Leute, die hochgefahren sind dort und die Mundwinkel hätte ich gesehen.
Es ja. Hat ganz viele
Leute gegeben. Das darf man, der Sport.
Ja, ja, selbstverständlich. Es ist auch Teil, also das Schöne ist ja bei Borussia Dortmund, es ist, obwohl man Kapital verloren hat, das letzte Spiel, und dort auch, ich glaube, man kann es so sagen, versagt hat in diesem Match, in diesen 90 Minuten, es ist, wird niemand entlassen. Das ist ja bei anderen Clubs, sogar wenn sie gewinnen, nicht selbstverständlich. Die Personalie Terzic vielleicht noch kurz. Also, ja, ich weiss nicht, ob du ihm da nicht ein bisschen Unrecht tust. Also, glaubwürdig ist er insofern ja schon nur, dass er, glaube ich, wirklich ein Borussia Dortmund-Kind ist. Also, Fan gsi, auf der Südtribüne auch gestanden, sich nachher aufgeschafft im Club.
Qualitätsmerkmal?
Nein, natürlich nicht. Aber wenn du sagst, du empfindest ihn nicht als authentisch, ich glaube, das nehme ich schon anders wahr. Also, ich habe jetzt auch den Eindruck, die Mannschaft reagiert auf ihn sehr positiv. Also, das scheint zu funktionieren. Interessant finde ich auch, dass die Kurve zweimal gleich ist. Das haben wir, glaube ich, an dieser Stelle auch schon besprochen. Als er das erste Mal für den Favre übernommen hat, hat es einen Moment gedauert. Und nachher hat es funktioniert, jetzt eigentlich gleich. Also, er hat das Mal, Anfang Saison übernommen. Und hat auch einen schwierigen Start gehabt, eher. Man ist nicht so in die Gang gekommen. Und irgendwann, wo er eine gewisse Zeit gehabt, um Einfluss zu nehmen, hat die Mannschaft nachher offensichtlich gecheckt, was er will, und hat das umgesetzt. Und aus dieser Perspektive bin ich schon sehr gespannt, auch was jetzt kommt. Also was passiert jetzt als nächste Stufe? Die Chance hat er gar noch nie gehabt. Weil man letztes Mal den Marco Rose schon verpflichtet hat, als neuen Trainer. Und ihn, also man hat ihn ja dort eigentlich wegbefördert, den technischen Direktor war schnell für eine Saison. Jetzt bin ich gespannt, was die nächste Stufe Terzic-Fußball ist. Weil ich habe schon das Gefühl, man hat in Dortmund gemerkt, dass man ein bisschen mehr Robustheit braucht. Also Emre Can ist einer der Spieler von dieser Saison für Borussia Dortmund gewesen, wo eine Wasserverdrängung mitbringt, wo in dem Mittelfeld auch in der Lage ist, dass es mal klopft. Und vielleicht ist es am Schluss etwas ganz Einfaches gewesen. Jude Bellingham, der fehlt, jedes Element verkörpert. Also der kann einigermaßen physisch spielen, aber hat logischerweise auch Spielkultur, die er verkörpert. Wenn der jetzt auf dem Platz gestanden wäre gegen Mainz, wer weiß, vielleicht hätte die ganze Geschichte anders ausgesehen. Dann würden wir jetzt anders reden. Und es wäre die Move-Winkel in Dortmund nicht nach oben, sondern würde nach oben gehen und würde sagen, endlich ist mal jemand anders Meister geworden. Ich finde ja, wenn man jetzt das anschaut, das Meisterrennen, es müsste doch jedes Jahr fast so sein.
Möglich. Es war mindestens spannend gewesen.
Ja. Es war grosse Unterhaltung gewesen. Eigentlich egal, wie es rauskommt am Schluss. Oder? Also, man kann Borussia Dortmund vorwerfen, okay, wir haben den Job nicht gemacht, wir haben wirklich zwischenzeitlich kein Bein mehr auf den Boden bekommen in diesem Spiel. Aber es ist bis am Schluss alles möglich gewesen. Und ich hoffe, dass es die zweite Niederlage, die der Aki Watzke diese Woche noch erlitten hat, nämlich der DFL-Investor, der jetzt doch nicht gesucht wird, wo ja der Watzke sich, ich sage jetzt mal, sehr ungeschickt geäussert hat im Nachgang und etwas von Solidarität erzählt hat, wo die Grossen bereit waren, walten zu lassen gegenüber den kleineren Clubs, wo jetzt undankbarerweise den Investor abschmettern und jetzt muss nie mehr jemand mit Solidarität haben. Also ich glaube, erstens hat
er
das Wort Solidarität schon lange nicht mehr nachgeschlagen im Duden. Einfach mal schauen, was bedeutet das eigentlich. Und also es tönt, wenn man die Zeichen so liest, so, also mindestens in der DFL Zusammenschluss, Deutsche Fußballliga, die erste, zweite Bundesliga, die 36 Clubs, dass dort die Erkenntnis greift, ist, dass es nicht so weitergehen kann, was die Verteilung der Gelder, die jetzt mindestens zusätzlich dazu kommen, angeht. Also man hat ja wollen, die Investorengelder, die generiert worden werden, die 2 Milliarden Euro über 5 Jahre, unter anderem für diverse Digitalisierungsprojekte etc. einsetzen. Zum anderen aber auch den Clubs lassen, gut kommen. Und die hat man dann wieder nach dem alten Verteilschlüssel verteilt. Also die Besten kommen am meisten über, um dann auch wirklich sicherzustellen, dass sich die Hackordnung möglichst nie mehr verändert. Außer es macht jemand wirklich kapitale Fehler. Da scheint Geduld ein bisschen am Ende zu sein, gerade bei den kleineren Clubs. Das ist eigentlich nicht ein schlechtes Zeichen. Wenn man jetzt einfach vor dem Hintergrund von dem Meisterschaftswochenende, von dem letzten anschaut, wo man sagt, okay, wenn die wirtschaftlichen Möglichkeiten näher beieinander liegen von den eigenen Clubs, ist die Chance sicher grösser, dass wir häufiger so Entscheidungen haben. Das ist eigentlich das, was der Sport ausmacht. Also es sind wirklich faszinierende 90 Minuten plus Nachspielzeit gewesen.
Ja, gut. Aber der Sport, der Fußball muss sich insgesamt Gedanken machen. Es nützt nicht, wenn die einzelnen Ligen auch Entscheid treffen, wo eine gewisse Solidarität erkennbar ist. Aber die Mannschaften, die im europäischen Wettbewerb teilnehmen, zum Beispiel in der Champions League, wo längerfristige Rechnung hast, also wenn du ein Jahr schlecht bist, bedeutet das nicht, dass du wieder weniger Geld kriegst, sondern wenn du über 5 Jahre immer einen gewissen Standard hast, dann kassierst du das auch weiter noch. Das hilft auch dabei, dass die Clubs in den eigenen Ligen nachher einfach einen riesen Vorteil haben. Es müsste eigentlich eine Umverteilung geben, die viel weiter führt als nur bis vor die eigene Haustür, oder? Also eben, die international erfolgreich sind, die müssen das Geld auch abgeben an die nicht international teilnehmen, dass die auch Chance hätten, um damit mitzunehmen. Das klingt jetzt wahnsinnig solidarisch. Das sagt jeder, spinnen die eigentlich. Wir verdienen das Geld und geben es nachher den anderen. Ja. Das macht doch niemand. Also tickt der Mensch nicht. Das stimmt, wenn man den Kapitalismus anschaut, wie sich der entwickelt hat. Auf das wird nicht geschaut. Jeder schaut für sich. Steuern werden auf den Cayman Islands zahlt, wenn überhaupt. Wieso greifen wir die eigentlich nicht an? Was wollen die machen? Sogar die Schweizer Armee können Cayman Islands einfach reinnehmen und sagen, gebt das Geld zurück. Was wollen die machen?
Also erstens
gut, jetzt sind wir
neutral.
Zweitens,
die Cayman Islands, die haben wahrscheinlich irgendwie schon, also mindestens zu Wasser würde ich nicht angreifen. Es klingt, als ob die da noch etwas im Petto hat.
Wir haben doch zwei, drei
U-Boot.
Kontrollboot irgendwo auf dem Bodensee. U-Boot.
Ja, ich weiss es nicht genau. Also, ja, ich würde die Cayman Islands nicht unterschätzen, sagt er.
Gut.
Vorher Liechtenstein. Aber Angriffskrieg sowieso. Bin ich grundsätzlich dagegen, finde ich.
Sollte man grundsätzlich
sein. Ist ja
nicht so ernst gemeint.
Bin ich mir fast sicher.
Es gibt sonst keinen Weg daraus, aus dieser Spirale, die man hat, dass die Reichen immer reicher werden. Aber eben, da wird ja.
Also heute haben wir.
Sonst auch nichts dagegen gemacht. Also,
ja, gerade weil sagen, wir lösen
ja. Steuert ja auf das hin, dass das im Fußball auch so ist. Fußball heisst immer, ein Spiegelbild für die Gesellschaft. Wieso sollen die anderen sticken? Oder? Das könnte man noch viel weiter spinnen. Eben, dann werden wieder Vorwürfe laut gegen Newcastle. Ja, das geht doch nicht, Saudi-Investoren. Aber die Wirtschaft schafft ganz eng mit Saudi-Arabien zusammen. Dann verlangt man von den Golfern, sie dürfen nicht für Saudis spielen. Aber Politik macht genau das. Also, finde ich dann schon. Am Sportler sollte man nicht irgendwie Verantwortung zuschieben, dass er muss den moralischen Kompass haben und alle anderen haben ihn nicht.
Ja, aber er muss versuchen. Also, Sport basiert ja schon darauf, dass alle können gönnen, eigentlich. Mindestens ein Mannschaftssport.
Ja.
Also, es spielt ja auch nicht jemand mit 12 gegen 10. Einfach mal so. Sondern es wird vielleicht jemand vom Platz gestellt. Aber
wird zwischendurch versucht. Also,
ja. Genau. Ja, wenn man gewissen Exponenten im Schweizer Fußball zugelassen hat, diese Saison, hat man können den Eindruck bekommen, dass gewisse Mannschaften mit 12 immer gegen einem selber aber dürfen spielen. Ja, genau. Nein, aber spannende Gedanken gelesen letzte Woche noch. Ich bin nicht mehr sicher, wo sich damit beschäftigt hat, jetzt gerade in Bezug auf die Bundesliga, dass es einem Club wie Bayern München eben tatsächlich gut tun würde, auch in der Liga. Ein, zwei ernsthafte Rivalen zu haben, um nachher die Messer schon gewetzt zu haben, richtig für die Champions League, für die entscheidenden Match. Weil dort jetzt festgemacht an dem Man City-Spiel, hat man dann eben den Killerinstinkt gleich auch nicht gehabt, weil man vielleicht, wer weiß, in der Meisterschaft jetzt über Jahre hinweg nicht so gefordert worden ist. Habe ich noch spannend gefunden. Vielleicht könnte man sogar argumentieren. Dass man sagt, zwei, drei, also das Beispiel, das dafür spricht, sind die Italiener. Die haben in den letzten 4 Jahren 4 Meister, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also dort musst du jedes Jahr damit rechnen, dass alles passieren kann. Das sorgt für taktische Innovation. Man hat sich also eine gewisse taktische Reife, wie man zum Beispiel beim Auftritt von der AS Roma gegen Leverkusen nicht können sehen, wo der José Mourinho sämtliche Tricks aus der Kiste geholt hat, die schönen und die weniger schönen. Das führt dazu, dass man wettbewerbsgestellt ist. Das ist ja eine Mannschaft wie Bayern München in dem Sinn gar nicht mehr, weil man, wenn es normal läuft, nicht so wie diese Saison, in 4-5 Matchen noch muss ans absolute Limit gehen. Und der Rest cruist man eigentlich im Autopilot gegen Augsburg, Dortmund sogar. Also ich meine, die haben es ja diese Saison angeschlagen im ersten Tuchelspiel in der Bundesliga. Und Konsorten einfach mal so durch. Das nützt wahrscheinlich eben auch nicht, wenn man die grossen europäischen Weihen anstrebt. Aber jetzt, ich glaube, müssen wir weitermachen. Oder nein, lass uns noch kurz über das Bayern München reden. Es ist der Tag von der stammeligen Überleitungen. Das ziehen wir jetzt durch. Also, Bayern ist ja, man hat es gesagt, nicht ganz so ruhig wie auch schon. Und jetzt ist alles wieder anders, aber so wie vorher.
Genau. Das ist die Abteilung. Menschenwürde ist zurück mit dem Uli Hoeneß und dem Karl-Heinz Rummenigge, die gerne für sich Moral in Anspruch nehmen und das richtig orientiert sind. Das stimmt immer alles. Der Uli Hoeneß ist der, der gesagt hat, sonst müssen wir die Zeitungen, die Tabellen diktieren, wie sie ausgesehen hat, wenn wir nicht vorne sind. Ja, dass der Kahn gescheitert ist, das stimmt mich eigentlich nicht so. Also die Voraussetzungen, schon bevor er reingekommen ist, hat man irgendwie 2 Jahre lang dort auf dem Stühle nebendran gehabt, hat er dürfen zuschauen. Hast du das Gefühl gehabt, der Hoeneß hat den Kahn auf dem Schoß und der krault noch so ein bisschen im Nacken und dann schnurrt der Kahn. Und irgendwann hat der Hoeneß dann gesagt, so, ich gehe nicht, sonst kannst du auf das Stühle hocken, das funktioniert. Ich weiß nicht, also nichts gegen den Kahn, aber ich habe nicht die Idee gehabt, dass der das drauf hat. Wo hat mich auch können täuschen, gut und recht. Das könnte passieren. Und jetzt hat man das Geschenk, oder? Also erstens einmal, ist das Erste, was die jetzt machen, ist ein Neuner holen, also einen richtigen Mittelstürmer. Mhm. Und dann ist der Hoeneß wieder zurück und dann pfeift ein anderer Wind. Also das Dortmund nochmal so nah an die herkommt, das kannst du glatt vergessen. Also die nächsten 10 Jahre sind eigentlich schon wieder ausgebucht.
Ich bin ja gespannt. Also man hat das Chaos, wo der Club abgibt. Also man hat es jetzt geschafft, am vergangenen Wochenende. Man ist Meister geworden. Zum ersten Mal seit Jahren hat dann Thomas Müller wieder mal etwas gespürt am letzten Spieltag, wo er Meisterschalen bekommen hat. So ist es mir vorgekommen. In dem Siegerinterview, das er dann auf Sky gegeben hat zum Beispiel. Also das ist wirklich... Also, wenn man das geschaut hat, die Szene, Bayern war fertig gewesen. Die haben auf dem Handy müssen schauen, wie läuft es in Dortmund, dann ist dort abpfiffig und dann sind die jubelnd zu ihren Fans gesäckelt in Köln im Auswärtsgästeblock. Also da hast du gemerkt, okay, Emotionen, etwas, was man in München gefühlt nur so in homöopathischen Dosen in den letzten Jahren immer noch hat können erleben, weil es so klar war.
Ja.
Und in diese Euphorie rein, wo es endlich mal wieder eine gibt, platzt nachher die Nachricht. Ich glaube, der Kicker war die Erste, die sie hatten. Hat sich dann relativ schnell bestätigt von allen verschiedenen anderen Medien, dass Kahn, also der Oliver Kahn, CEO, und Hasan Salihamidžić, der Sportvorstand, den Club werden müssen verlassen. Also parallel eigentlich zum einzigen Triumph dieser Saison, nachdem DFB-Pokal und Champions League müssen abschreiben, zieht man diesen Jubelstürmen oder Stecker, indem man wieder über Personalien diskutiert. Also es hat ein Bild gegeben, das war ein Bild für die Götter. Der Salihamidžić, der auf dem Platz im Meister-T-Shirt irgendwie, wo sich die dann immer auch überzieht, mit dem Herbert Heiner, mit dem Clubpräsident diskutiert, gestikuliert. Keine Ahnung, was die dort geredet haben, aber es hat so gewirkt, als ob man gerade noch einmal nachher besprechen würde, was da jetzt eigentlich, wie das kann sein. Erstens, dass man trotz Meistertitel muss gehen und zum anderen, das hat er wahrscheinlich vorher schon gewusst, aber zum anderen, wie es kann sein, dass man das jetzt publik macht und dass Salihamidžić statt dass er sich wenigstens jetzt noch schnell feiern darf dafür, dass er einen Meisterkader zusammengestellt hat, was er faktisch hat, muss erklären, warum er schon wieder muss gehen. Also das ist eine dermassen schräge Versuchsanordnung, wo ich mich dann schon frage, ob das nächste Jahr, also ob man jetzt einfach davon ausgehen kann, dass das nächste Jahr dann wieder normal ist und einfach ein ruhiges Betriebsklima und alles wieder gut. Wie der Uli Hoeneß, der immer die Fäden gezogen hat, also das ist während der Saison durchgesickert und jetzt hat er es eigentlich ja gesagt. Ich glaube, es war auch der Kicker, wo er davon geredet hat, dass er den Kahn auch beim Triple geschickt hat. Also er hat keinen Zweifel daran gelassen, dass das sein Entscheid ist. Also das Machtzentrum Hoeneß, das hat es immer gegeben. Er hat einfach Macht ein bisschen ausgelagert und das Daily Business versucht auszulagern. Das hat offensichtlich nicht funktioniert.
Ja gut, aber also, das ist klar. Also, das, so einer gibt Macht nicht aus den Fingern.
Aber dann,
das siehst du dem schon an.
Aber dann bin ich nicht sicher, ob jetzt einfach wieder Ruhe einkehrt.
Doch, jetzt geht Ruhe, weil er, wenn er dort nicht. ist zwar nicht absolute Ruhe, aber es ist eine andere Unruhe. Eben, dann gibt es direkt PKs, wo alle beschimpft werden und dann fordern Menschenwürde für sie zwar, aber nicht für andere. Wenn du, weißt du, Juan Bernat zum Beispiel, dann der hat so einen Dreck zusammengespielt, die hätten fast aus der Champions League ausgeschieden. Das war der Satz gewesen, nachdem er Würde vom Menschen schon untastbar gesagt hat, solche Sachen. Die erlebt man dann wieder. Aber ich glaube, punkto Führung von dem Club kann man dem Hoeneß also nichts vorwerfen. Also punkto Führung zum Erfolg, zum finanziellen Erfolg oder Stabilität, wie man dem mal sagen will, gibt es dem Hoeneß nichts vorzuwerfen. Ich glaube, das war ein Versuch mit dem Kahn, der ist gescheitert. Ich finde das auch nicht so dramatisch, wenn man dann merkt, es geht nicht. Der hat eine Art, um den Club zu führen, wo einfach nicht passt. Ja, das hätte man eleganter machen können. Ich finde, bei denen wird dann halt alles sehr schnell sehr dramatisch. Melodramatisch fast. Auch der Heiner zum Beispiel ist eine Figur, also dann fast noch lieber der Watzke. Und der schon nicht. Aber der, also das Erscheinungsbild, das der abgibt, das ist so ein Typus, ein Schlag von denen, lieber nicht. Hilft auch nicht. Also ich glaube, der Hoeneß tut dem FC Bayern sogar gut. Und wenn ich das sage, ich höre mir selber zu und verschrecken habe mir, weil ich niemals gedacht hätte, dass ich jemals sagen würde, der Hoeneß ist gut für irgendetwas. Außer für einen Club wirklich gut aufzustellen und den finanziell können gut führen. Ja, aber die Ausstrahlung und alles. Man denkt, nein, muss er fürchten sich mit dem. Aber der hat scheinbar Sachen im Auge wie das Betriebsklima, sagt er. Da muss ich sagen, Sapperlot.
Ja, wenn er das hat, ja. Oder wenn es nicht einfach eine Behauptung ist. Oder keine Ahnung, Betriebsklima. Also,
aber die haben früher ja, was ist der Kalle Rummenigge gewesen? Vorstands, weiß auch nicht mehr, was die haben. Auf jeden Fall haben die zwei auch den Eindruck erweckt, als ob sie sich nicht immer einig sind.
Das kann man, glaube ich, so sagen.
Ja. Aber sie haben es gleich fertig gebracht, dass man das Gefühl hat, da ist eine Eintracht, nicht die Eintracht Frankfurt, sondern dass sie schlussendlich gleich am gleichen Strick ziehen, wenn es darauf ankommt, auch wenn es nicht immer von der gleichen Seite herlaufen. Ich glaube, das hat jetzt ein bisschen gefehlt. Der Kahn hat nie den Eindruck vermittelt, als ob er irgendwo angedockt hat bei dem Club, außer dass er immer wieder gesagt hat, er sei schon als Spieler 14 Jahre blabla bei dem Club gewesen und jetzt noch als Funktionär. Ja, aber das muss ja dann gleich stimmen. Aber den Eindruck hast du nie gehabt. Es ist auch auf der Tribüne rumgehockt, wie die anderen vorher. Da hat er eine saure Miene gemacht, wenn es nicht gelaufen ist. Ja, mehr nicht. Mehr hast du nicht mitgekriegt. Und dann ist der Moment gekommen, wo der Knackpunkt war in der Saison, wo man den Nagelsmann entlassen hat. Auf eine Art und Weise, wo man sagen muss, ja, so einen jungen Trainer einfach so absagen, wenn der Vater noch über die Presse oder die sozialen Medien, dass er nicht mehr Trainer ist. Ja.
Aber da muss man jetzt schon auch sagen, so etwas passiert ja dann nicht ohne Hoeneß Wissen. Also wenn wir sagen, das Machtzentrum Hoeneß hat es immer gegeben, dann ist ja dort zwar formal keine Verantwortung mehr dort, logisch, weil man ist ja nur noch ihr Präsident und am Tegernsee sitzt man am Faxgerät und gibt wahrscheinlich etwa die mal wieder heisse Tipps weiter. Aber, also Fakt, das wäre Theorie, faktisch, ist ja, also der Thomas Tuchel hat davon geredet, sogar, als er vorgestellt worden ist, dass er mit dem Uli Hoeneß telefoniert hätte und ihm gesagt hätte, dass er Sorge werde tragen zu seinem Club. Das ist sinngemäss seine Aussage.
Das ist ja so. Das ist also, so eine,
das,
so ein Thema, wenn so ein neuer Trainer kommt und dann gerade sagt, ich habe mit dem Fall mit dem Obersten.
Ja, das ist
wie der Graf, der zum ZSC gekommen ist, erzählt hat, er hat dann mit dem Walter Frey. Also nicht, dass da ein Irrtum aufkommt, dass er eine direkte Leitung hat zum genau, obersten Chef.
Oder? Genau. Und in München geht es offensichtlich auch nicht ohne. Darum glaube ich auch nicht, dass ein Entlassungsvideo von Julian Nagelsmann einfach einen Uli Hoeneß überrascht getroffen hat.
Ah, nein, das glaube ich nicht. Aber die Art und Weise, wie sie durchgezogen worden ist, da hat der Oli Kahn müssen sagen, da bin ich nicht dabei, dass es auf diese Art und Weise gemacht wird. Das muss sauber gelöst werden. Und dann hat er sich müssen dagegen wehren und nachher auch sagen, es war nicht meine Adresse gewesen. Natürlich hat der Uli Hoeneß das müssen durchwinken. Anders kann man sich es gar nicht vorstellen.
Eben, aber darum
die Art und Weise ist schon... Also,
natürlich ist die Art und Weise
schräg. Mit Härte hat das überhaupt nichts zu tun. Sie beanspruchen dann gerne die Härte für sich, oder? Das gehörst dann gerne knallhart. Gehen Sie vor? Nein, gehen Sie nicht. Das ist einfach... Fehlleid, sagen wir,
ja, aber
der Art, Fehlleid.
Die Art und Weise.
Das ist einfach nicht das schäbig. Das ist auch nicht hart. Das ist einfach an einem Angestellten, wo der Nagelsmann hat ja irgendwie hat man das Gefühl gehabt, es funktioniere nicht mehr, er hat sich ein bisschen abgenützt. Okay, aber du hättest doch können die Saison fertig machen lassen. Es wäre besser rausgekommen. Jetzt hätte ich eine bessere Chance gehabt. Zum mindestens den Pokal noch, oder sind sie dort schon nicht, sind sie noch nicht aus gewesen, die haben gegen Freiburg, glaube
ich. Ja, sie sind noch in drei Wettbewerben
gewesen. Pokal ausgeschieden. Die Champions League kann man jetzt, das ist, also da sagen, mit dem Nagelsmann hätten sie City geschlagen, das glaube ich nicht.
Das ist mutig, ja. Wo sie raus sind, sie sind noch in drei Wettbewerben gewesen. Genau. Da hat man gesagt, ja, man will die Saison retten, oder, weil man Angst hat, am Schluss ohne eine einzige Trophäe da zu stehen. Jetzt hat man eine gewonnen. Man kann sagen, mit dem Julian Nagelsmann hat man die möglicherweise auch gehabt. Also, ja, werden wir nie herausfinden, logischerweise. Ich finde, also wenn es um die Art geht, eben die Art und Weise jetzt am vergangenen Samstag ist natürlich, also genau, 1:1 vergleichbar mit der Nagelsmann-Entlassung. Also man hat, ich glaube, noch mehr Leute einen reingebremst. Eben auch im neuen Trainer, der Mannschaft, die eigentlich hat jetzt sich feiern dafür, dass man es doch irgendwie noch hergebracht hat. Wenigstens einen Titel zu holen, was in München offensichtlich undenkbar ist, dass man eine Saison verbringt, ohne wenigstens etwas zu gewinnen. Und wenn es nur was, irgendwie der Audi Cup ist im Sommer. Jetzt, also letzte Woche, und ich würde bei dem bleiben, letzte Woche habe ich gesagt, es muss doch auch möglich sein, Fehler zu machen. Und also das geht mir dann schon in den Kopf, wenn man von Bayern-Familie redet und es ist ja dort immer hart an der Grenze zu der Mafia, die Formulierungen so. Man regelt so Sachen dann im Kreis von der Familie. Das Stichwort zweite Chance. Etwas, man hat sich aus einem Grund für den Oliver Kahn entschieden und für den Hasan Salihamidžić, denen die Chance zu geben, aus den Fehlern zu lernen, zu sagen, okay, jetzt, das ist falsch gewesen. Beim Kahn hat man gesagt, man umgibt sich viel mit irgendwelchen Beratern, ist selber gar nicht so nahbar. Möglicherweise ist er unbelehrbar, das können wir logischerweise nicht einschätzen von hier aus, aber mindestens vermitteln, dass es nochmal eine Möglichkeit gibt, um irgendwie zu Potte zu kommen und zu checken, wie es funktioniert, der Club und wie man den in Zukunft führt. Wenn es jemand anders macht, sieht es auch anders aus, das ist so. Also ich meine, bei Bayern ist es noch lustig, es hat das Intermezzo gegeben mit Christian Nehrlinger als Sportdirektor vor, ist jetzt 10 Jahre her, würde ich sagen, ungefähr. Wo ja dann der Hoeneß auch wieder eingeschritten ist und ihm dann irgendwann die Liebe entzogen hat. Wo man gesagt hat, das ist zwar schon einer von uns, aber gleich nicht, er kann es gleich nicht richtig. Also das nicht können loslassen, das ist schon, also ich glaube, das wird im Club schon auf die Füße gehen. Aber wenn man jetzt vielleicht nächstes Jahr, weil wenn alles normal läuft, haben sie nächstes Jahr Erfolg. Ja, klar. Aber man vergibt jetzt eigentlich die Möglichkeit, einen Übergang zu machen, dass eine neue Generation Führungskräfte den Laden irgendwie kann übernehmen kann. Klar, jetzt kommt wieder einer mit einem Doktortitel, der Herr Dr. Dresen, der
Oliver Kahn für den
Job übernimmt. Genau, wer weiß, vielleicht ist ja das der Mann für das möglich. Schwierig zu beurteilen, werden wir sehen. Aber,
ja, also gut, aber solange der Hoeneß rum ist, wird es dort so weitergehen. Das ist völlig klar, das wird sich nicht ändern. So kommen sie tatsächlich nicht weiter. Ja. Also geht jetzt mit dem Hoeneß weiter, aber der Nächste, der kommt, wird sich ja anders verhalten als der Hoeneß selber. Wenn er das nicht akzeptieren kann und will, dann wird er so lange leben müssen, dort Strick in den Händen behalten. So, jetzt wechseln wir die Liga, bleiben auf dem gleichen Untergrund. Fußball, Superliga ist auch fertig geworden. Ja. Mindestens einmal, es gibt vielleicht noch ein paar Anstände, noch wissen wir, Stand Dienstag noch nicht genau. Möglicherweise ja oder nein, ob wir da darf oder nicht.
Aufsteigen,
genau. Ja. Aber was wir mindestens mal wissen, wir wissen, wer Meister geworden ist.
Schon lange.
Und wir wissen, dass der FC Basel auch für Unruhe gesorgt hat. Das ja. wissen wir auch schon lange.
Ja.
Was ist jetzt da die Bilanz von dieser Saison?
Das ist eine gute Frage. Also, Sion scheint nicht können absteigen. Nein, das wissen wir noch nicht. Aber man ist jetzt in der Barrage, wo man Stand jetzt, Dienstagmittag, gegen Stade Lausanne Uschi muss spielen. Und sich muss durchsetzen in Hin- und Rückspiel. Will man nicht die Challenge League spielen nächste Saison, was eine ziemliche Schmach wäre für die Constantins, die letzten Sommer noch den Mario Balotelli geholt haben und haben ganz vorne angreifen. Und jetzt ist man wirklich
mit dem Balotelli in
seine Einzelteile zerschellt. Also, wie du sagst, wenn es dumm läuft, und ich meine das im Sinn von, es wäre gut, wenn ein sportlicher Aufsteiger auch sportlich aufsteigen kann und nicht an irgendwelche Lizenzfragen scheitert. Wenn es dumm läuft, dann darf ich da nicht rauf. Und es gibt gar keine Barrage. Das heisst, dann ist sie ja weiterhin Super League-Club ohne überhaupt etwas dafür zu tun. Also man ist letzt geworden, man hat es geschafft hinter Winterthur, bei aller Sympathie für FC Winterthur, aber das ist eine sehr limitierte Mannschaft.
Vorsicht.
Für Super League-Verhältnisse. Ja, du bist ja jetzt neu Winterthur-Afficionado.
Ja, ich weiß. Sehr zutun, weil mir das Stadion so passt. Und es sind wirklich freundliche Leute. Es muss auch etwas wert sein.
Selbstverständlich.
Zwischenmenschliches.
Selbstverständlich.
Und atmosphärisches.
Selbstverständlich. Nein, die sind mir ja durchaus auch sympathisch, wenn man sie gerade mit dem FC Sion vergleicht, zum Beispiel. Wo, ja, Stichwort Menschenwürde, man sich manchmal auch fragt, okay, wie geht man tatsächlich mit den Leuten um, in und um den Club um?
Fürchterlich.
Aber der FC Sion, der es geschafft hat, hinter Vinti sich zu klassieren, der könnte noch einmal davon kommen. Also, die haben jetzt wirklich richtig viel Glück. Ich wollte Christian Constantin nie mehr hören, wenn er sich über irgendwelche Offizielle oder die Liga beklagt. Also, wenn nächstes Jahr die Liga nicht aufgestockt würde, wäre man der direkte Absteiger. Also, so muss man sagen. Und dann ist ja eine von der nächsten Fragen, was sich stellt, was ist eigentlich vorne los? IB hat den Meisterpokal bekommen. Nachdem man eine Meisterparade schon durchgeführt hat, ohne Pokal vor ein paar Wochen. Kann man so machen. Einigermaßen interessant gewesen. Jetzt spielt man noch den Cup-Final. Dort in Bern fällt mir irgendwie so der Zunder. Warum ist das so?
Ja, Bern ist halt, IB ist halt zu gut jetzt. Ja.
Also ich meine, der SCB hat ja in Bern auch grosse Jahre gehabt. Aber ich habe das Gefühl, es ist immer vieles möglich gewesen, auch emotional. Und bei IB, also Berner Fans finden das cool, das ist logisch. Also dort, man gönnt und man hat eigentlich auch eine Mannschaft, die, naja, man hat nicht immer grossen Fußball gezeigt, hat man aber auch nicht müssen, weil man einfach die Sache im Griff hatte. Ich glaube, da muss man jetzt im Raphael Wicki, was Trainer dann zum Teil, finde ich, ein bisschen ja, interessante Kritik sich hat müssen anhören, weil es ist zu wenig spektakulär, was er da zeige. Nachdem er den Titel recht sicher gehalten hat, vor einem Jahr, wir erinnern uns, David Wagner sehr ein unglückliches Bild abgegeben hat. Also es ist nicht selbstverständlich, dass man mit dieser Mannschaft souverän Meister wird. Das wissen wir jetzt auch, dank dem. Aber es irgendwo, ich glaube, im Vergleich zu Basel, du sprichst an, wo in seiner Meisterzeit, in seiner Höchphase immer Reibung geboten hat, dünkt es mir, kommt das bei IB nicht so raus? Warum ist das so?
Weiss es nicht. Lieb. Vielleicht fehlt Konkurrenz. Dass dort, Basel war ein paar Jahre in der Nacht Meister gewesen, aber so wie du das in Erinnerung hast, war es immer auch wieder mal spannend gewesen dort.
Ja, mindestens am Anfang.
Ja, oder hast du noch Rivalen gehabt, die tatsächlich Rivalen gewesen sind, die man so schlagen musste, die sich nicht einfach gegenseitig selber aus dem Weg geräumt haben. Ja, das ist vielleicht ein bisschen das Pech. Ich halte nichts vor, dass man sagt, IB hat irgendwie die Ausstrahlung eingebüßt. Die sind, was immer der Zweite gewesen sind, oder der IB Viertelstunde, was haben sie da gemacht? Haben sie da Goal geschossen? Oder haben sie
ja, schon vor Jahrzehnten, also vor Jahrhunderten, muss man es glaube ich sagen, haben sie Goal geschossen.
Aber für Young Boys hat es doch gegeben. Mhm. Das, ist ja. Das hat sie auch sehr sympathisch gemacht.
Genau.
Aber ich habe nicht das Gefühl, dass die jetzt die Ausstrahlung verloren haben. Das ist einfach, das Problem ist tatsächlich, dass halt immer die Vorsprung hast und die Meisterschaft ist nicht mehr spannend. Egal wer es ist. Und ich glaube, wenn es einen ist die ganze Zeit, dann kannst du das irgendwie noch eher verkraften, weil dann sagst du, ja gut, das sind einfach die, wie beim FC Bayern. Aber in der Schweiz muss es irgendwie im System liegen. Da wirken sich wahrscheinlich die Gelder aus der europäischen Wettbewerb noch stärker auf die Meisterschaft aus als in der Bundesliga. Irgendwo muss es. Was ist der Grund dafür, dass es immer einen Club gibt in der Schweiz, der so dominiert? Zuerst ist der FC Basel, jetzt ist es IB. Gut, zwischendurch hast du mal den FC Zürich gehabt, aber da hat man müssen suchen, bei IB wahrscheinlich auch, bei Basel, dass die irgendwie eine Saison hatten, die einfach zum Vergessen war. Weil das ist ja nicht möglich, dass IB, sagen wir jetzt mal einfach etwas, 5 Jahre lang Meister wird, dann kommt der FC Zürich wieder ein Jahr Meister, dann kommt wieder IB. Für die nächsten 5 Jahre. Einfach nur, weil Zürich wahnsinnig gut war. IB hat dort auch nicht eine gute Saison gehabt. Du hast es angesprochen mit David Wagner. Wo viel aus dem Ruder gelaufen ist. Da müssen wir uns jetzt wieder damit abfinden. Aber das ist ja nicht die Schuld von IB. Also das ist eher die Schuld von allen anderen. Wo nicht, ich finde, die hätten schon die Möglichkeit, zum näher dran sein. Als jetzt gewisse Clubs in der Bundesliga, die sie ja jetzt auch herbringen. Oder? Union Berlin, Freiburg, recht näher dran. Vorher waren die Abstände viel grösser gewesen. Klar, Bayern hat eine schlechte Saison gehabt, von den Punkten her. Aber in der Schweiz hast du das Gefühl, es ist ein riesen Abstand nachher. Und dann spielt IB gegen den Zweiten, gibt es 6-1. Gut, Bayern hat einmal gegen Dortmund auch relativ gepflegt gewonnen, sagen wir es so. Was ist jetzt?
Also ja, was ist jetzt
IB muss jetzt halt mit der Rolle leben, dass sie jetzt ein Dauermeister sind. Ja, spannend ist das nicht, aber... Die Super League ist ja auch nicht, jetzt, wenn du die Premier League schauen oder die Bundesliga noch und andere Ligen, schaust du halt lieber die. Ja,
ja es ja. geht. Also man hat jetzt gerade einen Zuschauerrekord gehabt in der Super League. Also es scheint, ja, also hängt zum einen sicher damit zusammen, wer da oben ist. Also es sind eigentlich alles Clubs, die einen gewissen Zuschauerzuspruch haben. Es wird jetzt spannend mit Yverdon zum Beispiel, was das auf den Zuschauer nicht für Auswirkungen hat. Oder auch ein Stade Lausanne. Aber ja, also gut, bei IB kann man am Ende sagen, wird jetzt spannend sein, wie so der Umbruch, der sich andeutet, also mit einem Rieder, der voraussichtlich wird gehen, was das für Auswirkungen hat. Ob es dort die ein oder andere Erschütterung nachher gibt und was das mit dieser Mannschaft macht. Spannend wird ja auch sein, wer man dann hat. Also, was so zu hören ist, ist, dass man auf dem Schweizer Markt sich ja doch auch schon wieder umschaut. Man hat letzten Sommer mit Ugrinic und Imeri zwei Topspieler aus der Super League verpflichtet, jetzt hätte ich fast gesagt, zum Konkurrenzschwächen. Ja, zum auch für Europa gerüstet sein, ist nachher aber relativ früh gescheitert. Also das wird für IB die Nagelprobe sein, ob man auf Europa-Level dann auch glänzen kann, weil das muss man auch noch sagen. Also europäisch hat der vielgescholtene FC Basel die Kohle für die Schweiz dieses Jahr wieder aus dem Feuer gehabt. IB ist sicher in einer Gruppenphase diese Saison, auch dank dem FCB, der so gute Arbeit gemacht hat in den letzten Jahren für einen UEFA-Koeffizient von der Schweiz. Das muss man jetzt dann irgendwann auch mal auf den Platz bringen. Ich glaube, das ist ein bisschen der Fluch von Raphael Wicki, das hat unser Kollege Alain Kunz unlängst gut zu Papier gebracht, dass er zu einem grossen IB-Trainer sein längt es nicht mehr bei der aktuellen Gemengelage Meister zu werden, sondern man muss eben tatsächlich auch europäisch noch einen Leistungsausweis haben. Den hat er noch nicht. Also ist jetzt eine Saison da, das andere Licht, das ist kein schlechter Gegner gewesen, wo man gegen sie unglücklich ausgeschieden ist. Aber jetzt in einem nächsten Schritt muss logischerweise auch da eine Entwicklung ablesbar sein. Und da bin ich schon gespannt, ob das so klingt, wie man sich das vorstellt.
Ja.
Und dann ist die Frage nach Basel. Was passiert nächstes Jahr mit dem FCB? Jetzt hat man den Sprung in die Conference League gerade noch geschafft am letzten Spieltag. Gegen GC gewonnen, Fünfter wurde. Das Minimalziel vom Minimalziel. Also ich habe gemeint, eigentlich sei mal das Ziel Platz 2 gewesen. Das hat man sich ja dann irgendwann müssen abschwenken, weil es nicht mehr erreichbar war. Jetzt ist man mindestens europäisch. Was heisst denn das jetzt? Wird jetzt alles ruhig zu Basel?
Nein, aber eine gewisse Grundberuhigung hat ja schon irgendwie Einzug gehalten, wenn man weiss, was dort passiert auch, oder was mit dem Trainer weitergeht. Und ich glaube, das Saisonfinale hat jetzt schon auch die Nerven ein bisschen abgekühlt, würde ich sagen. Also natürlich kannst du sagen, Fünfter ist eigentlich nichts für den Club, aber angesichts dessen, was da alles so gelaufen ist, mit einer massiven Unruhe, auch Nervenverlust von Trainer und von, schon angesprochen, Xhaka, wo gesperrt werden müssen, völliger Kontrollverlust, das sieht einfach nicht gut aus. Hat, ja, Top-Club, Super League Top-Club, wo Basel ja sein will, muss da ein bisschen anders daherkommen. Ich glaube, das muss es akzeptieren, es ist passiert. Die Frage ist, wie gehst du weiter, was machen sie daraus? Und ich glaube, da sind die Weichen gestellt worden, um mal eine ruhigere Saison erleben, wenn es dann klappt mit dem Trainer. Das ist natürlich die Frage. Also, in Basel wird es ja immer unruhig sein bis zu einem gewissen Punkt. Man kann nicht davon ausgehen, dass man nächstes Jahr IB kann hundertprozentig auf Augenhöhe begegnen. Das wäre ein bisschen vermessen. Gleichzeitig wünscht man sich ja das, logischerweise. Mit der Zielsetzung Zweiter hat man eigentlich gesagt, an IB kommt man nicht vorbei. Ich weiß nicht, ob es sich ändert im Hinblick auf nächste Saison. Aber was ich nicht sehe, ist, dass Basel irgendwann in nächster Zeit wieder die Funktion übernehmen kann, die sie mal gehabt hat, der FCB, wieder top zu sein. Ich kann mir das unter dieser Führung nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
Das ist die grosse Frage.
Da fällt Finanzkraft hinten dran.
Ja gut, das ist nochmal ein Thema für sich. Ich glaube, da müssen wir mal einen von unseren Kollegen Sebastian Wendel oder Stefan Kreis einladen. Weil in diesem Verwaltungsrat gibt es ja eigentlich Leute mit Geld, sagen wir es mal so. Dan Holzmann oder das Ehepaar Reh, wo sehr gut betucht ist und wo grundsätzlich Möglichkeiten müsste haben, wenn man denn will.
Genau.
David Degen sagt offen, dass er, nicht noch, dass er jetzt im Portemonnaie nicht noch ein paar Millionen hat, die er einfach so kann an Fonds Perdu rausschmeissen. Ich glaube, es wäre der grösste Fehler, wenn man beim FC Basel würde versuchen, jetzt IB, jetzt töne ich wieder, wie der geheissen, der Herr Siegenthaler, der bei IB als Verwaltungsrat einsteigen hat, als Basler und gesagt hat, ja, wir können Basel auf Jahre raus nicht angreifen und dann gar nicht erst anfangen können. Richtig arbeiten. Jetzt töne ich wie der, einfach umgekehrt. Ich glaube, es wäre ein Fehler, wenn wir versuchen, IB auf Teufel komm raus herauszufordern. Und zwar aus dem einfachen Grund, du sagst, man braucht ein bisschen Ruhe. Und jetzt hat man mit dem Timo Schulze Trainer verpflichtet. Ich habe letzte Woche ein, zwei Telefon gemacht. Um ein bisschen etwas erfahren über den Mann. Text geschrieben, also als erstes kleines Porträt versucht. Und aus Deutschland hört man, ich finde, eine sehr spannende Sache. Also es ist offensichtlich ein Trainer, der sich nicht, wo keine Angst hat davor, spielerisch Fußball zu spielen. Also in dem Sinne, da wird jetzt nicht irgendein Hau-Ruck-Fußball kommen, sondern man wird versuchen, zu unterhalten, das ist an sich positiv. Es kann einfach zur Folge haben, dass man, ich meine, die Basler Abwehr ist diese Saison, seit ein oder anderem Mal schon heftig im Schilf gestanden. Das kann zur Folge haben, wenn man weiter offensiv Fußball sehen will, dass es, ja, ich sage jetzt mal, in der Rückwärtsbewegung zwischendurch abenteuerlich kann werden. Der Mann ist das letzte Trainer beim FC St. Pauli gewesen. Also überhaupt erst Trainer beim FC St. Pauli, dort gespielt. Nachher mehr oder weniger jede Funktion im Club gehabt, als Präsident gefühlt. Und jetzt das letzte zweieinhalb Jahre Trainer. Und sein letztes halbes Jahr war eigentlich prägt davon, dass man offensiv gespielt hat und aber defensiv immer wieder Böcke drin gehabt, wo man sich nachher ins eigene Bein geschossen hat. Was aber kommt, ist, glaube ich, einer, der gut kann schwätzen, im positiven Sinn, also einen gewissen Unterhaltungsfaktor mitbringt, auch in der Lage ist, irgendwie, ja, so die Relationen zu sehen. Also, es geht um Fußball und nicht um Leben und Tod. Das ist, glaube ich, noch gut zum Vermitteln. Jetzt geht auch als Gegenpunkt zu dem letzten halben Jahr, wo der Heiko Vogel mit dem Auftritt, den er zum Teil hatte, sich und im Club nicht unbedingt eine Gefallen da hat. Also so die, das Überbeissen, wo, also Gott sei Dank hat er es irgendwann eingesehen, hat sich dann mindestens nach seinem letzten Ausraster entschuldigt öffentlich, wenn er auf den Schiedsrichter los ist. Und jetzt kommt mit dem Kollegen Schulz jemand, der in der Aussendarstellung und von seiner Ausstrahlung her sicher mal positiver ist, positiver an die Sache angeht. Und eigentlich auch sollte bei Rückschlägen positiver sein, was man so hört. Unter anderem mit unserem geschätzten Kollegen Bettim Fasli geschwätzt, der jetzt ein halbes Jahr unter ihm geschafft hat in Hamburg. Und das hat eigentlich, also, hat mich noch beeindruckt, wie offenbar der Schulz auch innerhalb der Mannschaft in der Lage ist, ein positives Klima zu erzeugen, selbst wenn es nicht läuft. Das ist eigentlich etwas, was dem Team jetzt müsste gut tun. Dazu kommt da die Fähigkeit, mit jungen Spielern zu arbeiten, lange im Nachwuchs gewesen. Also, es wäre viel da, jetzt einfach mal auf dem Papier. Jetzt müssen wir einfach schauen, ob das Ganze nachher eben auch in Ruhe kann über die Bühne gehen. Und dort, das wird die grosse Frage sein. Schafft das Basel, ruhig zu bleiben, Nerven zu behalten? Und für das würde es eben wahrscheinlich helfen, nicht wieder zu sagen, ja, wir müssen unbedingt zweit werden. Aber jetzt kommst du und sagst ja, und Leistungskultur?
Ja, zu Recht. Ich finde, der Club muss den Anspruch haben, vorne mitspielen. Das kannst du nicht immer gewährleisten, logischerweise. Ich glaube, im Moment haben sie andere Probleme, als am IB vorbeizukommen, sondern nur schon irgendwie wieder in die Region vorzustoßen. Ich glaube, da ist Ruhe, eine gewisse Grundruhe mal sicher keine schlechte Idee. Ob das wirklich möglich ist, also jeder Trainer kann das wählen, kann den Willen haben, um so zu arbeiten, aber wenn er vom Präsidenten oder vom Sportchef oder von allen zusammen nicht in Ruhe gelassen wird und nicht in Ruhe sein Ding kann durchziehen und die Kabine kann abschotten von so nervösen Leuten wie dem Degen, dann wird es schwierig, oder? Das kriegst du immer mit als Spieler. Also, so was sich die aufführen, dann kannst du sagen, ja, der kommt nicht bis in die Garderobe, kommt der sicher, oder? Das wird er auch machen. Also, dann steckst du die Leute an und irgendwann schlägt das durch. Es kann vielleicht am Anfang noch gut gehen, aber irgendwann hast du als Spieler dann einfach, wenn dir das Wasser bis zum Hals steht, dazu noch irgendwo der Druck zu gross wird. Dann hast du noch einen Trainer wie der Vogel, der die ganze Zeit ausleiert, oder, und die Nerven nicht behaltet. Hat eh schon keine nicht so gute Körpersprache, hat man das Gefühl. Auch das Gesicht, oder, man sieht dann, oh nein, nicht gut, nicht geil. Du hast auf dem Platz und siehst dann der Aussenlinie, das ist ja...
Gut, ich sage immer das Gleiche an dieser Stelle. Die Spieler scheinen eigentlich noch gerne gehabt zu haben als Trainer.
Ja, ja. Das mag sein, aber das Bild, das die abgeben, von der Öffentlichkeit, deutet auf das hier. Und das muss nicht sein. Das sind dann nebst den Problemen, die du sonst schon hast, dass du einfach eine Mannschaft hast, die viel besser ist als IB, dann machst du das Problem auch noch daheim, indem du dich eigentlich selber immer wieder in die Bredouille bringst, wenn es mal ruhig wäre, statt dass man profitiert hat von dem Europacup, wo man so weit gekommen ist, so gute Leistung, hat man gleichzeitig irgendwie die Meisterschaft sabotiert und dann noch mit Ach und Krach den 5. Platz am Schluss noch geschafft. Das muss ja auch nicht sein, oder? Das gibt ja auch ein bisschen mehr Ruhe, wenn man vorher schon wüsste, da ist man eigentlich nicht gefördert. Ich glaube, das bringt man her, wenn man den Trainer wirklich in Ruhe arbeiten lässt. Dann habe ich ein gutes Gefühl von der FC Basel.
Vielleicht ist das die Chance, dass man jetzt mit Ach und Krach gerade auf Europa gekommen ist. Eine gewisse Demut. Man hat eine schöne Europakampagne gehabt. Also sehr, sehr gute, das muss man so sagen. Und jetzt ja, mal schauen, wer als erstes blinzelt zu Basel? Das ist wahrscheinlich die Frage. Vielleicht. Wenn es von außen ruhig bleibt, vielleicht lassen sich dann auch die handelnden Personen nicht so schnell anstecken. Mal schauen.
Da werden Erwartungsmanagement alles entscheidend. Ins Netz gehen als letztes Jahr, haben wir die Idee. Und nicht ins Netz sollen sie gehen, wenn sie Tennis spielen, sie sollen einfach drüber. Und darum sind wir jetzt bei unserem guten Kollegen, also sprich du für dich, der Stan Wawrinka, wo den Leuten so wahnsinnig sympathisch sein soll.
Ist er?
French Open, ist er? Roland Garros.
Du glaubst?
Läuft. Alle haben den plötzlich so gern, den Stan. Es ist ein bisschen der Effekt, den man hat, wenn ältere Leute noch Sport treiben. Und die werden dann plötzlich sympathisch. Also mir ist der Stan fast nie sympathisch gewesen. Stan ist mir nicht grundsätzlich unsympathisch, aber er ist mir auch nie sympathisch. Er war eigentlich mehr oder weniger egal gewesen. Ja, ich weiss, das heisst, ja, aber er ist ein Schweizer und spielt gut Tennis. Ja, da hat sie nicht Turnier gewonnen, aber... Er ist mir eigentlich mehr oder weniger am vorbei. Und die Meinung ändert jetzt nicht, nur weil er ein bisschen älter ist. Also da geht man immer noch am vorbei.
Ja gut, also das ist natürlich...
Darf man das sagen? Ist das erlaubt? Oder muss man als Schweizer
Ja. Man muss.
Fans sein von jedem.
Man muss.
Man hat immer gesagt, das Gefühl, die Schweizer sind dort durch.
Aber.
Wir kleinen Schweizer haben so gute Tennisspieler. Ja.
Aber. Aber. Hm. Aber. Stell dir vor, der Roger Federer hat es nicht gegeben. Was natürlich für uns als einer von den Top 17 Roger Federer-Fan-Podcasts eine undenkbare Vorstellung ist. Aber angenommen, der Roger hat uns nicht mit seiner Anwesenheit, mit seiner Existenz beehrt. Stan Wawrinka wäre der grösste Tennisspieler in der Geschichte. 3 Grand Slam-Turnier gewonnen. Wahnsinnige Willensleistungen gezeigt. Also Marathon-Stan kommt ja nicht von ungefähr nicht nehmen. Jemand, der auch immer von dieser Leidenschaft gelebt hat. Ich glaube, das ist das, was jetzt ihm zu gut kommt. Also, dass er einfach gerne Tennis spielt und man merkt ihm das auch an. Also er müsste das nicht machen. Er hat in seinem Leben genug Geld verdient. Er könnte in Monte Carlo sitzen, das Leben genießen, Aperol Spritz trinken und irgendwie noch ein bisschen Jetski fahren oder so. Und alles wäre gut. Es würde sich niemand beklagen. Aber nein, er hat sich nach schweren Verletzungen wieder zurückgekämpft, lang dafür geschuftet, dass er wieder kompetitiv auf dem Platz steht. Und man hat es ja schon zu Basel gemerkt, letztes Jahr an den Swiss Indoors, wo das Publikum plötzlich wahnsinnig reagiert hat auf ihn. Also wirklich extrem positiv. Es hat etwas Rührendes irgendwie. Weil man, es stimmt natürlich schon, du sagst eben, alte Leute treiben Sport. Und das wird nachher irgendwie anders wahrgenommen. Man weiss natürlich, doch, der wird uns jetzt nicht mehr 10 Jahre begleiten, auch nicht mehr 5, vielleicht noch 2, wenn es hochkommt. In Paris 24 könnte er sich wahrscheinlich schon noch vorstellen, die Olympischen Spiele, so als irgendwie Abschluss. Und jetzt, spannend ist schon, am Montag in diesem ersten Rundenspiel gegen Herr Ramos Vinolas Ramos, spanischer Gegner, wo er wirklich wieder hat müssen beißen, über 5 Sätze müssen gehen und das Publikum ist völlig austickt bei seinen Punkten am Schluss nach seinem Sieg. Also das Pariser Publikum, das ist total mitgegangen mit ihm. Ich glaube, das ist am Ende also der verdiente Lohn dafür, ist eigentlich die Auszeichnung für sein Lebenswerk, was ihm jetzt entgegenschwappt. Also das Wissen, da ist immer einer gewesen, der sich alles hat müssen erarbeiten. Es hat sicher andere gegeben, die talentierter gewesen wären, aber hat Lust gehabt und hat am Schluss sehr viel rausgehauen. Und jetzt geniessen wir ihn, solange er noch da ist. Es ist irgendwie so da, es ist so eine Wehmut. Vielleicht profitiert er auch davon, dass eben mit dem Roger Federer jemand jetzt sehr prominent gegangen ist. Es hat andere gegeben, Andy Murray, der gegangen ist, wieder kommt jetzt. Rafael Nadal, der muss pausieren. Also man merkt schon, die Generation Federer, sage ich jetzt mal, die ist am Adieu sagen. Und vielleicht will man jetzt einfach die noch geniessen, solange es geht. Und da kommt der Stan dann halt ins Spiel, ob der dir gleich ist oder nicht.
Ja, das ist den Franzosen
auch gleich.
Ja, natürlich, das ist auch richtig. Die sollen machen, was sie wollen.
Du hast dich schon mal beleidigt mit der 2-Tages-Woche.
Wieso beleidigt?
Die armen Franzosen. Mir
imponiert das. Ja, die muss vielleicht nicht gerade eine 2-Tages-Woche sein. Meiner Meinung nach eine 4-Tages-Woche noch lange. Irgendjemand muss den ganzen Zeichen zahlen. Ja, sehen schon.
Welches Zeichen?
Ja, der Betrieb vor allem.
Vor allem
das Gleiche generell. Profisport ja. Ist ja nicht etwas, was in der Bundesverfassung verankert ist, dass jeder das Recht darauf hat, sondern Profisport gibt es dort, wo er finanzierbar ist. Das Gleiche ist auch mit der Pension. Irgendjemand muss es ja zahlen.
Also die Pension ist noch ein bisschen wichtiger als der Profisport, würde ich sogar fast sagen.
Ja, aber der Profisport ist auch Teil von der Pension, weil auch Profisportler
pensioniert werden irgendwann.
Ja, auch weil die ihre Beiträge entrichten.
Oder? Ja, also hoffentlich auch.
Zum Teil nicht so lang als Profisportler, aber zum Teil dann eben höhere Beiträge.
Aber da muss man ja den Stan loben. Der zahlt jetzt schon sehr lange als Profisportler ein, in der AHV.
Ich weiß nicht, macht er das?
Also Steuersitz ist Monte Carlo, ich weiß nicht genau, wie das läuft.
Und wenn er, je nachdem, wo er das Geld verdient, wie wird das eigentlich versteuert, wenn jetzt in Monte Carlo... Oder sagen wir jetzt in Paris, wenn ich dort, was kriegen die? Für die Turnier sind 3 Millionen oder so.
Ja, viel. Ich kann das googlen.
Gut, dann nehmen wir einfach mal eine Zahl, 3 Millionen. Müssen sie dann in Paris, also in Frankreich, auch Steuern zahlen?
Ja, wahrscheinlich schon.
Aber wenn sie nicht ansässig sind in Frankreich, wohnen sie jetzt nicht in Frankreich, haben sie gleich Einkommenssteuer zahlen.
Also wir reden von 2,3 Millionen Euro für einen Turniersieg.
Ja. Ja.
Der französische Staat wird da schon irgendetwas abzwacken.
Die wollen doch irgendetwas, oder? Nehmen wir jetzt einmal an. Aber wenn der jetzt sagt, wenn Monaco Steuern zahlt, also keine Steuern zahlt, dann muss er keine Steuern zahlen für das. Wenn der Franzose nicht sagt, halt, Stan.
Weißt du nicht, wie da,
kleinen Bonus, weil du schon alt bist.
Details sind. Vielleicht müssen wir da nächstes Jahr oder nächste Woche sogar schon einen Steuerexperten einladen.
Für eine Frage.
Sportsteuerexperten. Mhm. Wenn wir in Endspurt.
Gehen wir in Endspurt.
Endspurt.
Aufstieg in die Premier League. Wahnsinnig spannend. Playoff am Wochenende im Wembley Stadion. Die eine Seite ist blau, die andere orange. Und Luton hat es geschafft. Das sind die mit dem ganz seltsam gespässigen Eingang für die Fankurve.
Ja, das ist das
und unter den Häusern durch. Und,
eine sensationelle Geschichte eigentlich. Luton Town, jemand, den man nicht vermisst hat in der Premier League. Aber jetzt, wo sie da sind, ist es eigentlich noch schön, dass es gibt. Sie sind in den letzten Jahren durchmarschiert. Oder durchmarschiert langsam, aber sicher aufgestiegen. Eigentlich ein bisschen wie der Urs Fischer vom englischen Fußball. Einfach immer ein bisschen besser, bis es aufgelenkt hat. Und jetzt hat man am Schluss Coventry geschlagen im Penalty-Schiessen. Ist aufgestiegen. Ein bisschen ja, der Zwergenaufstand im Moment. Also Luton steigt auf. In Deutschland ist es Heidenheim, unser neuer Lieblingsclub. Wir haben festgestellt, dass in und um Heidenheim registriert worden ist, dass wir wissen, wer der Tim Kleindienst ist. Wo ja dann am vergangenen Wochenende auch dafür verantwortlich war, dass Heidenheim tatsächlich aufgestiegen ist, nachdem man lang hinten war gegen Regensburg, noch 3-2 geschossen hat in den 99. Spielminuten. Der HSV hat parallel schon gefeiert in Sandhausen, hat gemeint, man sei auch aufgestiegen, weil der Sandhäuser Stadionsprecher fälschlicherweise verkündet hat, in der HSV sei da oben. Wir gratulieren, jetzt einen Platzsturm gegeben, alles für nichts.
Ja. Herrlich.
Dumm gelaufen, sag jetzt mal. Jetzt muss der HSV, ja, gleich, muss der HSV gleich in die Relegation.
Gegen den VfB Stuttgart, wenn es mir recht ist, mit dem Sebastian Hoeneß, der eigentlich eine gute Phase hatte. Ja, es sieht nicht gut aus für den HSV. Wir können es wieder einmal
schaffen. Man darf gespannt sein, auf welche Art dass der HSV diese Saison verhält. Aber wir freuen uns auf jeden Fall für Heidenheim und für den Team Kleindienst, dass die nächste Saison Bundesliga dafür spielen. Ambri, nicht in der Bundesliga, aber in der Schweizer National League. Die haben vorhin gerade das Freundschaftsspielprogramm verschickt. Am 30. Mai. Du hast das schon studiert. Auf welchen Match freust du dich am meisten?
Ja, ich freue mich auf den Match gegen Pfister und Pinguine, habe ich vorhin gesehen. Dass die gegen Pfister und Pinguine Bremerhaven spielen und irgendwann wann ist das? Im August in Yverdon.
Im Fußballstadion?
Coup de Belle heisst das. Irgendein Turnier in Yverdon.
Ach so. Nicht in dem Fußballstadion, wo man nicht Superlig spielen kann, angeblich.
Aber es muss dort in der Umgebung mindestens eine Eisbahn haben, die in der Lage ist, Mitte August Eis zu produzieren.
Und Fisch und Pinguine zu empfangen. Sie
sind dort zu Gast. Das ist lustig.
Am Wochenende.
FA Cup-Final,
genau. Cup-Final. Es sind viele Cup-Finals. Gehen wir zum ersten. Manchester City spielt, nachdem man den Meistertitel geholt hat, und gleich wird das Champions League-Final spielen. Anna im FA Cup-Final Samstag am 4. gegen Manchester United. Resultattipp. Und Zusatzfrage: Schafft man das Triple?
Ja, man schafft das Triple und dann ist der Resultattipp eigentlich auch schon da. Nicht dem Kollegen zu nachtreten, der Manchester United-Fan ist, aber ich muss sagen, wer soll das City aufhalten? Ich sage 3-1 für Manchester City und Treble. Man hat schon angesprochen, Relegation in der Bundesliga Stuttgart gegen den HSV, da geht es um den Aufstieg oder um den Verbleib. Wer macht
es? Man hat es schon gesagt, der HSV wird einen Weg finden, die Sache wieder zu verdadeln. Tim Walter nochmal ein Jahr zweite Liga als Trainer. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht ist das dann der Moment, wo der Klaus-Michael Kühne in der Legi sitzt und sein Tätli Tee mit Bergamottengeschmack trinkt und sagt, das ist es. Jetzt muss doch der Felix Magath an. Apropos Endspiel, wo es um alles geht. In der Schweiz ist Cupfinale am Sonntag, am 2. IB Lugano, wer gönnt?
IB 5-0.
Warum?
Einfach so, die haben letztens noch gegen Servet gespielt, erst gegen 2-6-1, glaube ich. Warum nicht 5-0? Im DFB-Pokalfinale stehen zwei andere Mannschaften. Wer gewinnt dort?
Frankfurt.
Gegen Leipzig.
Gegen Leipzig. Erstaunlicherweise. Eigentlich ja, Frankfurt so eine komische Saison. Weder Fisch noch Vogel und auch nicht Fisch, dann Penguins. Irgendwie nichts von all dem. Aber das ist eine Mannschaft für K.O.-Spiele. Ist lustig. Ist ein bisschen wie der FC Basel, der in der Meisterschaft auch so ein bisschen vor sich her stolpert und dann aber europäisch geschafft hat, sich aufzuraffen. Frankfurt, letzte Saison, eine grosse europäische Geschichte geschrieben. Jetzt im DFB-Pokalfinale Oliver Glasner Abschied. Hat eigentlich immer ein Händchen gehabt in den entscheidenden Match. Ich glaube, es wird auch jetzt so sein. Und der 800-Millionen-Stürmer Randall Colomuani wird, bevor er einer von den Neuner ist, der zu Bayern München geht, vielleicht auch nicht, noch einmal gross aufspielt. Also ich glaube, Frankfurt, das, ja, das 2-1. Aber Leipzig erst ganz am Schluss noch mit dem Anschlusstreff. Gut, könnte es rauskommen. Muss aber nicht.
Freuen wir uns auf nächste Woche, dann können wir das alles auflösen.
Ja gut, machen wir das.
Wir hören uns.
Wiederhören.
Pro und Kanzler.